Ja, habt ihr gedacht, ich mein's nicht ernst, ne? Hat der Björn wieder gesagt, oh, der nächste Podcast, der kommt bereits morgen in meinen Feed rein. Das kann doch gar nicht sein. Das sind doch wieder nur irgendwelche leeren Versprechungen. Aber hier bin ich. Ihr werdet mich zumindest jetzt in den nächsten Podcast erstmal nicht mehr los. Erneut der Hinweis, dass wenn ihr nicht wollt, dass das Finanzamt zu mir kommt und mich verschwinden lässt, dann geht doch gerne mal bei Patreon oder bei Steady vorbei. Die ganzen Sachen sind unten verlinkt oder ihr könnt auch noch gerne dann auf den Relaunch die Tage warten. Ich kann da noch kein genaues Datum geben, erneut, weil ich mich jetzt erstmal um die anderen Sachen kümmern muss. Falls ihr den Kontext dafür haben wollt, dann hört einfach die vergangene Episode. Da habe ich alles nochmal erklärt, aber so kurz gefasst, ich muss bis Mitte Juli ein bisschen Kleingeld heranschaffen, weil sich ein paar Sachen überraschenderweise, anstatt auf das Jahr zu verteilen, so wie ich das geplant hatte, um das dann peu à peu dann auch abbezahlen zu können, beziehungsweise eigentlich immer das Geld dann parat zu haben, um das zu zahlen, hat man sich jetzt gedacht, nee, wir machen das jetzt alles auf einmal. Und ja, das ist eine ziemliche Fickerei, nachdem ich dann auch schon in diesem Jahr ordentlich Rechnungen bezahlt habe, ordentlich Arztrechnungen vor allem bezahlt habe. Das war super. Ah, klasse sowas. Und da jetzt, den genauen Betrag habe ich noch nicht, aber es werden definitiv mehrere tausend Euro sein. Und da fehlt noch etwas, dass wir da hinkommen. Das heißt, erneut für diesen Monat ist erstmal der Fokus auf Patreon und Steady, das Ganze hochzutreiben. Ihr könnt auch gerne weiterhin bei Holy mit meinem Coach Backobst bezahlen und dann ab Juli versuchen wir dann ein bisschen mit Livestream-Inhalten da noch etwas, sagen wir mal, ein bisschen Zaster reinzuholen. Das nur an der Stelle sei nochmal gesagt. Ansonsten hat sich da nichts verändert, vor allem nicht für mich in den Aufnahmen, weil ich dir sowieso jetzt nicht am Stück, aber so alle nebenbei hin und her mache und dementsprechend kann ich da auch nicht weiter viel sagen und ich würde einfach mal, gehen wir über zu den Sachen, die euch heute hier in dem Podcast erwarten. Da hätten wir bei den neuen Spielen zuerst einmal das Gothic Remake und The Caribou Trail. Wir haben bei den alten Spielen auch passend dazu, weil Caribou Trail ist ein Titel, bei dem ihr den Weltkrieg aus einer sehr direkten Perspektive erlebt, aber ohne tatsächliche Kämpfe. Ne? Es ist ein First-Person-Spiel, aber trotzdem jetzt ohne da großartig Shooty-Bang-Bang zu machen. Und das heißt, bei den alten Titeln habe ich dann mal gedacht, da hole ich doch mal ein Spiel zum Vergleich nach, was nicht nur sehr gut bei Leuten in meinem Umfeld ankam, sondern eben auch ich dann auch ein späteres Spiel von den Entwicklern nachgeholt habe, nämlich Road 96 und dann, oh, das war ein früheres von denen, das habe ich sogar auf der Festplatte, dann lass das doch mal spielen, weil das nämlich auch im Ersten Weltkrieg stattfindet und ebenfalls ein Spiel ist, was sich mehr auf die Narrative bezieht von zwei Charakteren und das ist ein netter Vergleich, das heißt, falls ihr das hören wollt, die erweiterten Episoden, wo ich dann eben immer auch noch über die alten Spiele spreche, die kriegt ihr in der erweiterten Fassung, die auf Steady und Patreon ist. Falls ich gerade so ein bisschen klinge, dann liegt das daran, dass ich die letzten paar Tage nur wieder 24/7 durchgearbeitet habe, es ist 8 Milliarden Grad und mir platzt gleich die Birne. Bei den News, heute fasse ich da nochmal ein bisschen das Summer Game Fest zusammen und auch retrospektiv rede ich nochmal über ein paar der Ankündigungen. Dann all das, was bei Xbox die letzte Zeit passiert, ist nochmal so ein bisschen zusammengefasst nachträglich und natürlich auch die Information, die wir bekommen haben, dass Gears of War E-Day womöglich 400 Millionen Dollar gekostet haben soll. Absolut verrückt. Und passend dazu das Thema dieser Ausgabe, der große Vorteil der Switch 2, denn das bezieht sich nämlich auf die Entwicklungskosten, wenn wir da von Exklusivtiteln reden oder wie wichtig die irgendwie seien. Da, finde ich, vergisst man viel zu sehr, wie sehr sich Nintendo in eine gute Position gearbeitet haben, indem sie nicht das Hardware-Race mitgemacht haben. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil, den sie aktuell haben, trotz natürlich auch Probleme in dieser Situation. Dann gibt es wie immer eure Fragen und abschließend noch die Nennungen der ganz besonderen Supporter. Und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir los und sprechen ein wenig über das gotische Neumach. Gothic Remake, ja? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Gothic Remake, ja. Ich habe jetzt das Remake endlich angefangen. Es gibt ja auch einen Ersteindruck dazu auf dem Drittkanal. Zumindest sollte der meine ich dann jetzt schon draußen sein, wenn ihr diese Ausgabe hört. Und ich finde die Resonanz auf dieses Spiel so ein bisschen seltsam, weil ich eigentlich gedacht hätte, wenn einem dieses Spiel so wichtig ist, dass man dann auch ein bisschen mehr verlangen würde. Weil, ich meine, ich kenne die ganze Diskussion hauptsächlich natürlich durch andere Remakes, wo ich die Originale gespielt habe. Aber ich kann zumindest bei Sachen wie, sagen wir mal, Demon's Souls oder Shadow of the Colossus oder selbst bei einem Silent Hill 2 Remake, okay, bei Silent Hill 2 Remake eher, wenn man das Original nicht gespielt hat, aber ich kann bei solchen Titeln zumindest verstehen, warum Leute da drauf gucken und dann sagen, oh ja, das ist kontemporäre Optik und Polish und bla 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 oder sonst was und das dann abfeiern. Aber bei dem Gothic Remake, also das ist ja auf einem technischen Level, also alleine was jetzt schon die ganzen Fehler und Probleme beinhaltet, ist das ja so eklatant, dass ich da gar nicht weiß, warum das dann auf dem Level so extrem gefeiert wird. Und auch was die, sagen wir mal, die generelle Optik betrifft, ich finde das dann auch sehr seltsam, die Aussagen zu hören auf der einen Seite, boah, das sieht mega geil aus, das Beste überhaupt, boah, ist doch total super, wo ich mir eben denke, wirklich? Also, ne, gemessen mit so anderen Titeln, die ich gerade genannt habe, oder selbst, also das, was ich von dem Tomb Raider Legacy of Atlantis gesehen habe, wenn man jetzt mal die ganzen Animationen, so ein Kram eben außen vor lässt, aber zumindest der Rest, da kann ich dann verstehen, wie so Otto Normalverbraucher da irgendwie drauf guckt und dann sich von den schönen Bildchen so ein bisschen, sagen wir mal, blenden lässt. Aber hier bei dem Gothic Remake, so die generelle Lichtstimmung und auch wie die Figuren aussehen und Texturqualität und dann kommt eben auch nochmal die Animation da hinzu und auch wie so der Tag-Nacht-Wechsel da funktioniert, also gerade auch so Beleuchtung, zum Beispiel wenn du eine Fackel nimmst und die auf den Boden wirfst und die jedes Mal, als würdest du gerade ein Feuerzeug zünden, als würde eine Rakete explodieren, das ist so wack die ganze Zeit, plus natürlich dann noch irgendwelche Artefakte und Upscaling-Geschiss und alles, was da eben drin ist, dass das so offensichtlich jetzt nicht High-End ist, dass das, sagen wir mal, so am Double-A kratzt irgendwo, wo ich mir dann eben auch denke, warum braucht es dann überhaupt ein Remake, wenn doch die Remaster kommen jetzt auch noch auf Konsole, das eigentlich vollkommen ausgereicht hätte. Aber dass man dann entweder die Optik so vollkommen feiert oder dann auch teilweise mir zumindest auch in die vorigen Kommentare mal reingeschrieben hat. Und dann so, ja, das ist ja nur Double-A-Standard, was erwarten wir denn? Also, weil es geht ja nicht beides. Du kannst ja nicht sagen, es sieht mega geil aus oder naja, was Besseres können wir nicht erwarten, können wir nicht bekommen. Wo ich mir dann eben auch denke, also hätte das, so, weil so wie ich das jetzt bisher verstehe, erneut, ne, ich habe das Original nur ein bisschen gespielt, aber so wie ich das hier verstehe, hat man versucht, möglichst nah an dem Original zu bleiben. Wo ich mir dann denke, naja, okay, der einzige Grund, dass es dann ein Remake ist, ist ja das Visuelle. Wenn der Rest so sein soll, wie eben auch vorher und dass der Fokus davon war, wo ich ja als jemand, der jetzt das Original nicht gespielt hat, dann wahrscheinlich eher jetzt hiervon profitieren kann und dann so ein bisschen mehr sehe, was das originale Gothic teilweise auch so gut gemacht hat oder so gut gemacht hat in den Augen vieler Leute. Und sollte man dann nicht mehr Anspruch daran haben? Sollte man dann nicht ein bisschen mehr davon wollen, wo ich teilweise das Gefühl habe, dass so, oh, wir bekommen jetzt Hauptsache irgendwas mal wieder, was den Namen Gothic trägt, wo es jetzt nicht, oh ja, Risen 1 bis 3 oder Elex 1 und 2 oder vielleicht irgendwas anderes, was dann Piranha Bytes gemacht hätte. So, Hauptsache die Marke existiert wieder. Hauptsache irgendwas Neues ist da mit der Hoffnung, vielleicht kommt da noch irgendwas anderes, wo ich dann auch die Schreie nach einem Gothic 2 Remake dann höre, wo ich mir denke, aber das existiert doch schon, das Spiel. Also wenn man doch was Neues haben will, dann lass doch so, wenn man sagt, die Entwickler haben das gut rübergebracht, also sagen wir mal, die Elemente von dem originalen Gothic hier, so wie ich das zumindest von Fans höre, gut hier transferiert, sollte man dann nicht ein neues Spiel haben wollen, Sollte man dann nicht etwas haben wollen, das es besser macht als dieses, was auch immer Gothic 4 da sein sollte? Oder selbst natürlich von dem, was ich immer gehört habe, Gothic 3 mit seinen ganzen Problemen. Würde man das nicht haben wollen, dass dann ein neues Spiel von diesen Leuten, ich glaube, es ist ein spanisches Studio, dass man da nicht irgendetwas dann bekommt? Das heißt, ich finde diese Resonanz da drauf so seltsam, was diese Aspekte betrifft. Vor allem im Kontext eines Remakes oder auch die Sprachausgabe, wo ich ja mir sehr viele von den alten Sachen auch angehört habe. Und das ist auch eine Sprachausgabe, die ich mag, weil es sich sehr natürlich anfühlt in den meisten Fällen. Und hier die neu aufgenommenen Stimmen manchmal ganz okay sind, manchmal sogar ganz gut sind, aber teilweise auch wirklich unterirdisch. Und vor allem der Protagonist, vor allem der Held, das ist die schlechteste Vertonung im ganzen Spiel. Also das ist, wenn du die Dialoge durchliest, okay, dann ja, manchmal, weiß ich nicht, könnte man auch Sachen besser formulieren, als du gehst zuerst auf so einen Typen hin und das, bevor du dich überhaupt dem richtig vorstellst und da so ein natürliches Gespräch entsteht, ist es direkt so, wer bist du? So, und du bist der neue Typ, der reinkommt und nicht irgendwie jemanden, der hier schon seit Jahren existiert und irgendwie eine andere neue Person anmotzt. Und wie der die ganze Zeit redet, tonal, auch, also ich habe wirklich das Gefühl, das ist wie so eine neurodivergente Version, die manchmal nicht weiß, wie sie ihre Stimme reguliert. Dass du mit irgendeiner Person redest und dann den irgendwas fragst und dann so, hey, wer ist hier der Chef? Ich sitze da so daneben und es ist so, was? Also wirklich so auf der einen Seite monoton, aber dann doch so sehr, sagen wir mal, sehr laut auch oftmals im Ton, so ohne irgendwie ein Gefühl für den Einsatz der Stimme. Und aber auf eine sehr einzigartige Weise innerhalb dieses Spiels, weil ich, auch wenn die Qualität der restlichen Sprecher hoch und runter geht, niemand klingt so wie der Protagonist. Niemand liest seine Sätze so hölzern vor, weil wenn ich die Sachen nicht mag bei anderen Figuren, dann deswegen, weil manche dann wieder klingen wie klassischer Synchronsprecher-Sprech, der halt, finde ich, überhaupt nicht auf so dieses eigentliche, natürliche, raue von dem, was ich mir im Original angehört habe, dann darauf passt. Aber dieses Roboterhafte, dieses schon fast teilweise, ich weiß nicht so, ist nicht abwertend gemeint, deswegen habe ich vorher so neurodivergent, aber halt wirklich manchmal so dieses, so, ich weiß halt nicht, ob ich da, ist der Protagonist so ein bisschen autistisch, weil der nicht weiß, wie er mit anderen Leuten interagieren soll und seine Stimme nicht richtig regulieren kann. Das ist mega wack. Und auch bei den Sachen, so, ist das kein Problem? Sind das keine Sachen, die einem gerade als Fan doch ein bisschen dann sauer aufstoßen sollten? Das, wo ich mir mal so Vergleichssachen angehört habe, ist die Musik. Das ist auch, glaube ich, hauptsächlich dieselbe Person wie damals. Das finde ich super. Also ich muss sagen, der Soundtrack, auch von dem Remake, das ist, glaube ich, so die Sache, die mir durchweg am besten gefällt. Also gerade auch im Vergleich zu sehr vielen anderen RPGs, die spiele vor allem eben westliche RPGs, wo es dann immer so ein bisschen Hintergrundklänge sind und ich hier durch die Welt laufe und die Musik aktiv, positiv wahrnehme durch die Melodien, die da genutzt werden, dass die wirklich auffallen und ich dann mehrfach auch dann die Gedanken habe, oh wow, das ist doch eigentlich ziemlich cool. Das gefällt mir ja sogar. Das finde ich ja eigentlich richtig geil. Und das Gleiche gilt ja auch fürs Spiel selber, ne? Weil ich weiß ja so meine Resonanz auf die Vorschau von der GameStar, wo ich mich eben auf die Optik fokussiert habe. Weil das Spiel selber konnte ich ja nicht bewerten. Ich habe ja das Original nicht so lange gespielt. Und ich habe das Remake nicht richtig gespielt. Und dementsprechend konnte ich mich halt nur auf die Sachen fokussieren, die ich dann bewerten konnte, alleine durch das Gucken. Und das waren eben die ganzen Animationen, das waren eben die ganze Optik. Aber ich habe ja nie gesagt, dass ich Gothic selber irgendwie scheiße finde oder die spielerische Umsetzung dann von dem Remake irgendwie scheiße finden werde. Und da muss ich dann auch sagen, dass ich den Teil tatsächlich mag und aber wahrscheinlich auch mehr Freude an dem originalen Gothic haben würde, weil ich das auch ästhetisch ansprechender finde und das dann eben auch der Qualitätslevel gerade von Animationen und sowas dann dazu besser passt, weil von dem, was ich gesehen habe, haben sie hier auch versucht, Animationen teilweise ähnlich rüberzubringen. Nur wenn das aussieht wie so ein Budget 2000er PC-Spiel, aber jetzt versucht wird, moderner AA-Standard mit Unreal Engine Assets, das miteinander zu kombinieren, das funktioniert dann gar nicht. Ne? Das wirkt dann auch teilweise genau wie so die Animation auf den Gesichtern. Das wirkt sehr stümperhaft dann auf dem Level. Aber von dem spielerischen Aufbau, die Tatsache, dass Feinde tatsächlich eine Gefahr darstellen, dass dich das Spiel alles frei erkunden lässt, aber dann durch die Gegner ein gewisses Gating schafft, ne, dass dich auch dann Charaktere warnen, hey Bruder, lauf hier, also das sagen sie jetzt nicht, aber hey, lauf hier nicht lang, da sind zu starke Gegner. Du kannst dann trotzdem da hochgehen und auf die Fresse kriegen oder das irgendwie versuchen, da durchzukommen, das geht schon, aber es ist mehr ein natürlicher Aufbau. Und auch die Art und Weise, wie es dann mit den RPG-Systemen arbeitet, weil ja, du hast Leveling und du kriegst Erfahrungspunkte von den Gegnern, wenn du sie tötest. Und ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, wie das im Remake ist mit respawnenden Gegnern, ob du da irgendwie farmen kannst. Ich habe bisher das zumindest noch nicht das Gefühl gehabt, dass Gegner respawnen. Zumindest innerhalb des Kapitels, in dem man sich dann befindet. Und da hat man dann so vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, oh, ich könnte das jetzt benutzen, um aufzuleveln. Aber A, musst du tatsächlich relativ viele Gegner töten, um zu leveln. Und B, gehen ja nicht alle Statuswerte einfach hoch, sondern du kriegst hauptsächlich dann, so wie ich das verstanden habe, mehr Lebensenergie und dann kriegst du diese Lernpunkte, die du einsetzen kannst, um dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt zu dem Schmied hin und dann kann ich lernen, mir meine eigene Rüstung mit Materialien herzustellen oder ich kann zu dem Arenaleiter da gehen und der hilft mir dann im Nahkampf besser zu werden oder du gehst dann zu den Magiern hin und die können dir da eben helfen und dafür brauchst du ja teilweise auch noch andere Sachen und eben auch nochmal Währung und Erz, ne? Also dass du das da bekommen kannst und dadurch ist der Fokus wirklich auf Sachen, hey, was will ich jetzt haben, was will ich jetzt an Fähigkeiten mehr haben, nicht einfach nur die Werte, sondern auch, dass ich verbesserte Combo-Angriffe habe, dass ich verbesserte Magie habe, also wirklich andere Angriffe. Oder jetzt kann ich mir eben bestimmte Rüstungen selber herstellen. Das finde ich wesentlich interessanter und zumindest jetzt momentan habe ich das Gefühl, dass der ganze Scheiß auch so viel kostet, dass ich nicht einfach alles machen kann, sondern wirklich versuchen sollte, mich so ein bisschen auf eine Richtung zu fokussieren. Ich habe auch jetzt gar keine Ahnung, ob es irgendwas gibt, das im Spiel broken ist, dass du sagst, Fernkampf ist so viel einfacher als Nahkampf oder Magie, was ja oftmals in solchen Spielen tatsächlich der Fall ist, ist das einfachste von allen, weil auch auf Entfernung genutzt werden kann und Magie sich, glaube ich, durch Ausdauer selbst regenerieren kann über einen gewissen Zeitraum und Fernkampf hat zumindest noch Ressourcen und die Pfeile, die kosten etwas oder du musst die irgendwo in der Welt finden und ich habe jetzt bisher auch noch nicht so viele Pfeile gefunden, dass ich sage, yo, ich könnte einfach jetzt komplett in den Fernkampf reingehen. So Nahkampf hat den Vorteil, du kannst es unendlich einsetzen, aber es birgt eben auch die größte Gefahr, weil du dich dann so nah an die Gegner ranbringen musst. Aber dieser Level von, und das ist ja auch eine Sache, die Leute immer so rübergebracht haben, dass du dich mit der Welt, dass du dich darauf wirklich einlassen musst, dass du keine Questmarker bekommst, dass du auch teuer eine Karte kaufen, du kannst wahrscheinlich auch irgendwo Sachen klauen oder so, aber ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Das heißt, ich habe am Anfang andere Sachen geklaut, um dann damit auch meine, so die Karte zu finanzieren, ich habe jetzt von dem alten Lager die Karte, ich habe aber auch von der kompletten Kolonie die Karte und da kannst du dir auch Markierungen draufsetzen und du siehst auch, wo du dich gerade immer jetzt befindest, aber du bekommst sonst keine Einzeichnungen und du musst dich dann immer wieder auf die Karte begeben und referenzieren. Ich glaube, das Einzige, was ich bisher noch nicht mag, und das kann sein, dass es auf dem PC anders ist, weil du wahrscheinlich mehr Shortcuts auf der Tastatur hast, aber die Shortcuts auf dem Controller fehlen. Das zum Beispiel, wenn ich jetzt die Karte aufmachen möchte, dann muss ich erst immer ins Menü und dann in meinem Inventar die Karte raussuchen und die aktivieren, anstatt irgendeinen Shortcut zu drücken, um die zu machen. Ich weiß nicht, ob ich mir das ich könnte mir das die Karte vielleicht auf die auf das Steuerkreuz legen. Das könnte ich vielleicht mal versuchen, tatsächlich, jetzt wo ich drüber nachdenke. Eine Sache, die ich auch ganz seltsam finde, ist mit den Fackeln, weil du kannst dann, wenn es dunkel wird, eine Fackel benutzen, um rumzulaufen und Sachen zu sehen und kannst dann auch immer noch springen und Sachen aufnehmen, indem du einfach, ich wollte mal hier ausprobieren, wie das, weil das Original werde ich so oder so am PC spielen, aber ich wollte zumindest mal auch ausprobieren, okay, wie funktioniert denn die Konsolenfassung? Und dann kannst du wenn du Waffen und sowas hältst, kannst du einfach linken Trigger gedrückt halten und weiter andere Aktionen ausführen, wie zum Beispiel Truhen öffnen oder Sachen aufnehmen oder eben springen und sich irgendwo hochziehen. Aber wenn du irgendwas anderes machen willst oder ausrüsten willst, dann legt der Held nicht die Fackel weg, sondern schießt die so in den Boden. Dass egal welcher Untergrund, auch wenn es Steinuntergrund ist, der haut das einfach so hart in den Boden, dass das in dem Stein drin stecken bleibt. Und wenn du es aufnimmst, während die Fackel noch an ist, dann nimmt er sie wieder in die Hand. Und ich habe keine Möglichkeit, zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden, das dann einfach in mein Inventar wieder reinzupacken. Wenn du beispielsweise schlafen gehst und du hast die Fackel in der Hand, dann haut er das Ding auch neben sein Strohbett, wo ich auch denke, gefährlich. Und sobald du wieder aufwachst, dann ist das erloschen und wenn du es dann aufnimmst, dann packt das automatisch in das Inventar. Oder wenn du ins Wasser gehst, dann packt er auch die Fackel automatisch ins Inventar. Also das heißt, auch da sehe ich jetzt nicht, dass der Titel hier mit so Resource Management arbeitet und so, hey, wenn du die Fackel in die Hand nimmst, dann musst du damit auch zurechtkommen und die notfalls wieder aufnehmen, wenn du sie behalten willst. Ansonsten ist das eine, weil du kannst ja auch mehrere Fackeln im Inventar haben, ist das eine Ressource. Aber wenn ich die wieder ins Inventar packen kann, solange ich einfach nur irgendwo in eine Pfütze Wasser gehe und der das automatisch wieder einsteckt oder Zeit verstreichen lasse und dann kann ich es wieder aufnehmen, dann fühlt es sich nicht wie eine Ressource an, mit der ich haushalten muss, sondern denke ich mir, okay, wo ist die, vielleicht auch da, vielleicht gibt's das auf der Tastatur, so Z für zurückstecken der Fackel, keine Ahnung, Ü für überfälliges Manöver, die Fackel jetzt mal wieder ins Inventar reinzustecken, aber zumindest auf dem Controller habe ich keine Option gesehen, dass ich das da tatsächlich machen kann, das heißt, ich muss entweder immer gucken, wo ist Wasser oder das dann beim Schlafengehen zu machen oder einfach zu sagen, okay, fuck it, ich habe jetzt irgendwie noch 5, 6 Fackeln im Inventar, dann benutze ich die, aber ich bin eben jemand, der ungerne die Items verschwendet, wenn das dann nicht gerade muss, aber ja, ne, auch so andere Kleinigkeiten, dass Händler, du kannst zwar deinen ganzen Kram verkaufen und auch irgendeinen Krimkram, den du bei den Leuten da irgendwie klaust, aber sie haben trotzdem eine sehr beschränkte Menge an Erz, um Sachen zu verkaufen. Das heißt, wenn du alle Dinge verkaufen willst, dann lohnt es sich viel mehr dafür auch dann tatsächlich Dinge zu kaufen. Das heißt, dieses Horten von Erz, um dann später direkt dir so große Sachen kaufen zu oder am Anfang auch teurere Sachen kaufen zu können. Das funktioniert jetzt nicht wirklich, so zumindest wie ich das gesehen habe. So, ich könnte jetzt irgendeine Rüstung für 300 Erz kaufen, was halt viel zu viel ist. Und selbst wenn ich alle meine Sachen an die Händler, die ich im Lager gefunden habe, verkaufen würde, dann hätte ich, glaube ich, maximal 100 Erz oder so, 100, 120 Erz, weil einfach nicht mehr verfügbar ist bei den Händlern. Und diese ganzen Restriktionen, diese ganzen Limitationen finde ich bisher eigentlich ganz cool. Kampfsystem würde ich jetzt nicht als gut bezeichnen, aber ich mag zumindest, dass es nicht einfach so stupides Draufhauen ist im Sinne von, es ist mir egal, was passiert, weil ich habe genug Lebenspunkte oder ich lasse mich dann wieder heilen oder ich nehme dann einfach meine ganzen Heiltränke und sowas mit, weil die Gegner, und ich spiele auf dem Gothic-Schwierigkeitsgrad, das war der mittlere von denen, die da zur Auswahl standen und da hieß es, das wäre so gebalanced und dadurch, dass das Ding Gothic heißt, dachte ich, ja okay, dann scheint das wohl der Default-Schwierigkeitsgrad zu sein, der sich am Original orientiert. Und da hauen selbst die initialen Anfangsgegner so 3 Schläge und du bist tot. Du hast natürlich unendliches Schnellspeichern, zumindest außerhalb der Kämpfe. Das heißt, du kannst vor einem Gegner speichern, den mehrfach versuchen, bis du ihn eben zu Tode klöppelst und dann weitermachen. Aber ich mag zumindest, dass ich gezwungen bin, ein bisschen mehr mit Positionierungen zu arbeiten. Klar, das Movement ist jetzt nicht das Beste und auch das Tracking der Gegner ist eine Katastrophe, ne, dass ein Gegner angreift und du gehst dann zur Seite, aber im Angriff ist der Feind trotzdem noch auf dich so gelockt und das zur Seite ausweichen funktioniert nicht wirklich teilweise. Ich meine, du hast, glaube ich, so ein ganz kurzes Fenster von Iframes, aber es ist sehr schwer zu wissen, wo die stattfinden und dann sind wir halt wieder wenn du mit Iframes arbeitest, dann sind wir wieder in so klassischem Souls Combat. Und ich finde es eigentlich viel interessanter, mal mit der Positionierung eher zu arbeiten, aber du kannst dann zumindest noch nach hinten ausweichen, um das dann auch bei den Sachen zu machen. Oder einfach so weglaufen und zu gucken, dass du dich anders hinstellst und ein bisschen zu lernen, wie die Gegner eben interagieren. Wie das Kombo-System dann funktioniert, das muss ich noch sehen, sobald ich da Sachen tatsächlich freigeschaltet habe. Aber was Gothic an sich, ne, auch wie die Welt aufgebaut ist, mit dem alten Lager und dem neuen Lager und wie Leute dann darüber reden und dann, dass es noch diese Sekte gibt und die Leute, die das Schutzgeld haben wollen und so, hey, was ist denn, wenn zwei Leute sich kloppen, die beide Schutzgeld bezahlen? Ja, dann schauen wir einfach nur zu. Das sind so Sachen, ne? Der Typ, der einfach so mitten im Weg sein Haus gebaut hat und sich dann darüber auskotzt, dass alle Leute durch dieses Haus laufen, was er aber selber schuld ist, weil er das da gebaut hat, wo ihm alle gesagt haben, bau das da nicht, das ist eine dumme Idee. So, diese ganzen Aspekte, sodass die Welt sich wirklich durchdacht anfühlt in ihrem Aufbau, in diese, auch sagen wir mal so, inneren Politik davon. Das ist eine Sache, die mir tatsächlich richtig gefällt und wo ich auch sehe, warum Leuten das originale Gothic gefällt. Also ja, für mich ist es eher, alle Sachen, die ich glaube ich an dem Remake mag, sind Punkte, die im originalen Gothic vorhanden sind und alle Sachen, die ich nicht mag, sind wahrscheinlich Dinge, also gerade was natürlich Optik und sowas betrifft, die das Remake alleine betreffen. Deswegen, ich werde jetzt das Remake eben auch so durchspielen. Aber es ist definitiv mein Plan, auch in der Zukunft dann mal die PC-Version von Gothic in Ruhe durchzuspielen und das dann nochmal zu erleben. Und dann kann ich das ja auch mit einer anderen Klasse dann spielen. Ich habe mich jetzt immer noch nicht dazu entschieden. Ich probiere momentan so ein bisschen alles aus. Und dann schaue ich mal, in was ich mich dann reinspecke. Aber wahrscheinlich so für den ersten Durchgang der Nahkampf, weil das auch etwas ist, wo ich natürlich ein bisschen mehr Erfahrung habe in anderen Spielen und da besser Vergleiche ziehen kann im Gegensatz zu jetzt Fernkampf oder Magier. Zumal ich auch gerade Fernkampf immer so ein bisschen langweilig finde. Das ist so eine Option, die ich zwischendurch mal nutze. Aber der Fokus da drauf ist eine Sache, die finde ich nie so spannend. Da kann ich auch, ne, wenn es darum geht, dann kann ich auch einfach einen fucking Shooter spielen oder so. Und bei Magie hast du zumindest noch die Auswahl zwischen verschiedenen Zaubern, auch wenn ich jetzt nicht weiß, was es hier an der Stelle alles gibt. Also ja, Remake im Kontext eher aber das zugrunde liegende Gothic, was da immer noch drin ist, das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gefällt und auch so die Erkundungsmöglichkeiten, dass du von Anfang an auch so Höhlen finden kannst und hochzuklettern und dass du alles, das, ne, das einfach alles mitnehmen kannst, dass wenn du willst, Leute bestehlen, das neue Lockpick-Minigame. Auf den ersten Blick ist es eine Katastrophe, aber ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig durchschaut, wie es zu 100% funktioniert, beziehungsweise wie man da auch rätselmäßig vorausschauend gut mitarbeiten kann, weil teilweise ist es so, oh, du bist jetzt bei der dritten, vierten Platte angekommen und jetzt offenbart sich eine neue Problematik und ich muss da nochmal zurück und von vorne anfangen und das ist eher, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Clusterfuck. Es fühlt sich so ein bisschen an wie, oh ja, wir wollten einfach irgendetwas machen, das es noch niemals gab, aber haben nicht darüber nachgedacht, ob es wirklich vernünftig ist und Spaß macht. Vielleicht soll es auch keinen Spaß machen. Vielleicht ist ein Lockpick-Minigame auch besser, wenn es keinen Spaß macht und es sich nicht so einfach anfühlt, nachher alles öffnen zu können. Erneut, das werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich durch bin, beim Spiel dann eher sehen. Aber das sollte zumindest jetzt mal so die Erstbesprechung nach den, ich bin jetzt so 5-6 Stunden drin oder so im Spiel, das sein und dann werde ich mich nochmal melden, sobald ich mit dem Ganzen durch bin. Und jetzt noch ein kleines anderes Spiel zur Abwechslung, The Caribou Trail. Und das ist ein Kriegsspiel, bei dem es keinen Kampf gibt. Also, dass ihr hier eine Figur spielt, die eben auch sehr jung in den Krieg mit eingezogen wurde, dass auch die anderen Leute es meistens nur Personen sind, die sich jetzt nicht freiwillig gemeldet haben, sondern die eben in dem Alter sind und dann eben auch körperlich dazu in der Lage, hier in den Krieg geschickt zu werden. Und es fokussiert sich dann auf die einerseits interpersonellen Geschichten und Entwicklungen und wie sich das eben anfühlt, so mit den Booten dann anzukommen und das erste Mal einen Gegenangriff zu erleben, bevor man dann versucht, sein eigenes Lager aufzubauen und du hast dann die ganzen Trenches, in denen du auch drin bist und dann, oh, irgendein Flugzeug ist abgestürzt und jetzt müssen wir da hingehen und den Typen rausholen oder schauen, dass wir die Informationen, die er uns bringen wollte, dann da rausholen können. Und das Ganze dann auch gemischt mit dem Horror des Krieges, dass du relativ früh zum Beispiel dann in so einer Mission, wo du Informationen bekommen sollst, hinter feindliche Linien gehst und da durch so wie so ein Massengrab durchgehst. Ne? Dass überall so Leichen von toten Soldaten, die natürlich auch im selben Alter wie dein Protagonist sind, da durchwaden und dann kriegt die Person auch schon so Halluzination, dass er irgendwo lang geht und irgend so ein Charakter, irgend so eine Leiche oder eigentlich geglaubte Leiche springt ihn an. Und den Aspekt davon finde ich auch ganz gut. So der gefällt mir auch tatsächlich. Also gerade auch dieser Kontrast zwischen dem Horror des Krieges und dann aber diesem Versuch, eine gewisse Freundschaft mit den Leuten aufzubauen, weil du halt gemeinsam in dieser Scheiße steckst und alle Leute erzählen dann eben, was sie in ihrem eigentlichen Leben machen, was sie machen wollten, was sie vielleicht noch machen wollen. Ne, irgendwelche Familienmitglieder, Freundinnen oder sowas, die dann existieren. Und das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ich meine, das sind Sachen, die auch in anderen Medien schon oftmals dann durchexerziert wurden. Aber ich finde es trotzdem auch in Videospielen spannend, wenn es versucht wird, nicht auf diese patriotische, oh, wir müssen jetzt alles niedermähen und du bist der geilste Ficker gewesen und sonst was, sondern es sich dann versucht auch Leute anzusehen, die jetzt nicht unbedingt die Waffe die ganze Zeit in der Hand halten, sondern auch dann mal zwischen den, ne, innerhalb dieser, der Gräben dann da durchzukriechen und mit den Leuten zu reden und zu schauen, du musst jetzt hier in den nächsten Bunker rein und da versuchen, was zu machen. Und das Spiel wechselt dann immer von Szenario zu Szenario und du wirst dann an diesen nächsten Ort hin teleportiert. Dass du jetzt zum Beispiel abends im Lager bist, wenn die Leute das erste Mal versuchen, mit diesen Rationen Essen zu machen, ne, dass du ja diese Hartkekse bekommst, aus denen einfach jegliche Flüssigkeit rausgezogen ist. So ein bisschen die Weiterentwicklung von diesen Keksen, die man damals auf Seefahrt genommen hat, ne, damit die halt nicht schlecht werden und jegliche Form von Flüssigkeit raus ist. Nur die Sachen kannst du halt nicht essen. Und selbst wenn du die ins Wasser reinwirfst, dann braucht das irgendwie 6 Stunden, bevor die sich so halbwegs irgendwie auflösen, weich werden. Ne? Und dann abends an gemeinsam da dran zu sitzen und den Kochlöffel im Kessel zu drehen, bis das dann halbwegs genießbar wird und währenddessen erzählt man sich eben so ein bisschen was und redet eben auch über die Tatsache, wie scheiße das Essen jetzt ist. Und der ganze Part davon, finde ich, funktioniert gut. Technisch und visuell. Und der technische Part ist für mich ja gar nicht mal das Problem. Nur, wenn du es dann nicht schaffst, mit einer reduzierten Optik ästhetisch das Ganze passend rüberzubringen, dann geht auch irgendwo die Geschichte darin flöten oder gerade thematisch, weil, ne, das meinte ja eben die Szene, wo du hinter feindliche Linien gehst und dann irgendwo angesprungen wirst von so einer Leiche und die ist so und du siehst dann diese ganzen toten Körper rumliegen. Ich finde nur, das trifft mich nicht so sehr oder das hittet dann eben auch atmosphärisch nicht so stark, weil, oder eben auch emotional nicht, weil es zu sehr losgelöst ist durch die fehlende Ästhetik. Das alles so aussieht teilweise, dass ich mich nicht wirklich darauf einlassen kann, dass ich nicht das Gefühl habe, oh ja, das ist jetzt grauenhaft, wie Leute hier rumliegen, sondern naja, das sind jetzt einfach irgendwelche Modelle, die ich nicht besonders ansprechend finde. Und das heißt ja nicht, dass du, ne, du brauchst ja keinen Hyperrealismus da drin, du kannst es auch mit einer Low-Poly-Ästhetik machen, aber zumindest die Art und Weise, wie sie es hier gewählt haben, in Kombination mit eben auch der Farbwahl, mit der Beleuchtung, mit den Animationen, all das funktioniert in solchen Szenen nicht. Das ist okay, wenn es nur darum geht, jetzt abends eine nette Atmosphäre am Lager zu haben und du redest mit den Leuten und dann ist okay, ne, dann kommt es ja sowieso viel wichtiger auf die Bildkomposition und das generelle Schauspiel an, also die Vertonung und die Texte, wenn Leute einfach nur so am Lagerfeuer sitzen und du siehst das aus der Ego-Perspektive. Aber sobald es dann in die tatsächlichen Kriegsszenarien geht und diese Gewalt und Wucht und Brutalität davon rübergebracht werden soll, dann passt das nicht zueinander. Ne? Man hätte ja auch, das funktioniert ja sogar mit Stilen, die sehr, sagen wir mal, so ein bisschen cozy oder auch kindlich oder so aussehen und das wird dann kontrastiert mit der Gewalt, aber auch das ist nicht der Fall, weil dafür sieht das zu banal, zu belanglos alles aus optisch und das, muss ich sagen, war für mich dann eben auch so der größte das größte Problem bei dem ganzen Spiel und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich es dann in Zukunft nicht weiterspielen werde. Was ich relativ schade finde, aber das ist dann in dem Fall leider so. Ich habe auch noch einen guten Kontrast hierzu zu dem Spiel, weil ich habe dann passend mal für die Nachbesprechung von einem alten Titel das 1111 Memories Retold von den Entwicklern, die auch das Road 96 gemacht haben, gespielt. Das hört ihr aber nur im Supporter-Bereich als, sagen wir mal, Vergleich hierzu. Das heißt, wenn ihr das hören wollt und noch nicht bei Patreon oder Steady seid, dann schaut da mal gerne vorbei, patreon.com/speckobst oder eben Steady-Link oder gebt einfach Steady und Speckobst bei Google ein, dann findet ihr das schon. Und das ist die beste Möglichkeit, mich und meine Arbeit zu unterstützen. Da gibt es auch Jahresabos zu reduzierten Preisen, gibt es auch noch mehr Inhalte, die ihr freischalten könnt. Aber auf so einem Basislevel gibt es eben die erweiterten Episoden hier von dem Podcast und eben auch noch wöchentliche Bonusausgaben. Und falls ihr jetzt hören wollt, wie ich dann eben auch noch über 1111 Memories Retold spreche, dann könnt ihr das in der Version machen, in der erweiterten. Und ansonsten hören wir uns dann gleich bei den News. Dann kommen wir mal zu den News dieser Ausgabe und auch hier wollte ich noch einmal kurz so ein bisschen auf das Summer Game Fest eingehen, jetzt wo ich ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache hatte. Und ich würde weiterhin sagen, dass es eine der besseren Summer Game Fest war, Events. Weil ich glaube, man vergleicht es dann meistens auch immer so ein bisschen mit den Game Awards und ich würde Summer Game Fest eher für sich nehmen. Und wenn ich das gerade in der Vergangenheit nochmal drüber gehe und auch meine vergangenen Videos dazu, dann ja, dann war das, glaube ich, so die wahrscheinlich beste Präsentation, die wir in dem Kontext bekommen haben. Allein schon deswegen, weil es verhältnismäßig sehr wenig, sagen wir mal, andere Werbung war. Also jetzt nicht einfach, klar, alles daran ist Werbung. Du zeigst deine Spiele, alles daran ist Werbung. Aber die vergangenen Showcases da hatten auch öfter noch komplett andere Firmen. So jetzt machen wir Grubhub-Werbung rein, ne? Das ist ja der amerikanische Name für Lieferando. Jetzt machen wir irgendwie so Coinbase oder sonstigen Schwachsinn da rein. Es war auch noch letztes Jahr sehr, sehr viel Kram, bei dem du weißt, das war nicht da drin, weil man dachte, das würde eine interessante Showcase geben, sondern das sind die Leute, die am meisten Geld dafür bezahlen. Also da waren so sehr viel Gacha-Kram eben drin, sehr viel Sachen, die jetzt nicht für Interesse auf so einer Showcase sorgen. Und das war dieses Jahr deutlich, deutlich besser. Und ich glaube, auch hier war es der richtige Move, sehr viele der interessanteren Ankündigungen front zu loaden. Also, dass es eben direkt mit so einer Sache wie Code Veronica einstieg, dass du direkt dieses coole Segment hattest, wo sie die beiden Cuphead-Spiele angekündigt haben mit der Puppe. Das fand ich ganz nice. Das Problem war einfach nur technischer Seite, wo ich mir eben auch denke, so, Bro, das ist doch das ist doch wirklich so ein Millionending bei den ganzen Kosten, die da die Trailer irgendwie einspielen. Wie kann es sein, dass so ein Event Internetprobleme oder beziehungsweise, ich will das jetzt nicht auf Internetprobleme beziehen in dem Fall, aber sagen wir mal, technische Probleme hat bei einer Live-Übertragung? Wie kann das sein, dass, also ganz ehrlich, also vor allem als Capcom, ich wäre halt sauer gewesen, wenn ich da wahrscheinlich extra mehr bezahle, um direkt mit Code Veronica zu starten, also mit Resident Evil Veronica, das Code Veronica Remake, nur damit es technische Probleme gibt. Ich habe das ja sogar verpasst, weil ich dachte, oh, das ist vielleicht wieder, ne, weil ich so viele Probleme auch mit YouTube in letzter Zeit habe, das wird irgendein YouTube-Ding sein. Und dann ist Chrome abgestürzt, als ich versucht habe, die Seite mehrfach neu zu laden. Und dann habe ich den kompletten Reveal von Code Veronica verpasst.
Oh.
Das war geil. Dann haben mir Leute gesagt, nee, auf Twitch ist es besser, dann kriege ich auf Twitch aber die Werbung davon, weil, oh, du musst ja die schalten ja vor ihrem Kanal auch Werbung für so ein Event, was ein Werbe-Event ist, wo ich mir auch denke, was ist das eigentlich? Und das hatte trotzdem technische Probleme, da war irgendwie die Bitrate eine absolute Katastrophe. Das wurde tatsächlich wohl auch auf Steam gestreamt, da wusste ich nichts von, das war wohl die beste Variante, aber alles andere funktioniert auf YouTube normalerweise, deswegen, ich werde jetzt da nicht abweichen, nur weil das eine Event in irgendeiner Form Probleme hatte. Es ist trotzdem absurd. Es ist trotzdem absurd, dass du in 2026 bei so einem Event, wo so viel Gelder fließen, was ja an sich auch mittlerweile mal durchgetaktet sein soll, dass da in irgendeiner Form solche technischen Probleme mehrfach, das war ja nicht nur am Anfang mal, das war mehrfach immer wieder, dass dann auch noch bei, ich glaube, Star Wars Galactic Racer kam das nochmal zwischendurch. Also es waren locker so 4, 5, 6 Momente, wo das komplett eingebrochen ist an der Stelle. Und dann nochmal wie so zurückgespult. So, du siehst gerade einen Clip und auf einmal wird nochmal 5 Sekunden zurückgespult. So als ob jemand die Pfeiltaste gedrückt hätte. Machen wir nochmal. Aber dass der Sound weitergegangen ist, das war nur das Video. Und der Sound war dann so komplett asynchron. Also auf dem Level ziemliche Katastrophe. Aber wenn ich jetzt die eigentlichen Ankündigungen und sowas dann behandle, dann war es eine ganz gute Präsentation. Auch hier wie bei der State of Play oder Showcase oder was auch immer, dass du große Einstiege hattest und dann große Rausschmeißer. Für mich waren jetzt die Ankündigungen zu Beginn deutlich interessanter, ne? Gerade jetzt Resident Evil Veronica, wo wir mittlerweile auch wissen, dass das, was gezeigt wurde, extra für das Event gemacht wurde, für die Ankündigung, dass diese Szene mit Claire geht zu einer alten Pariser Dame, die null klingt wie eine französische Frau, dass du dort langsam hochgehst und dann, oh, hier ist das Zimmer von Chris und dann wirst du einfach von Hank oder so entführt. Das war nur für das Event da, vor allem, weil ich auch so ein bisschen dann seltsam fand, so, warum baust du extra Hank hier ein, der in der Handlung von Code Veronica nirgendwo Relevanz hat. Aber das war dann wirklich wahrscheinlich nur, um, oh, Resident Evil Ikonografie mit einzubauen. Da bin ich froh, dass wir dann wohl tatsächlich diesen initialen Anschlag auf das Umbrella HQ haben werden im Spiel. Da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass das bestätigt wurde, ne? Dass es auch Third Person ist, dass es ist von dem Team, was RE2 und RE4 gemacht hat. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass sie es ähnlich zu Resident Evil 2 machen werden, das Code Veronica Remake. Das hat mich jetzt nicht gewundert, die Aussagen, die da getätigt wurden. Cuphead war, wie gesagt, auch eine vernünftige Ankündigung. Und dann in der Mitte waren eben so sehr viele Sachen, wo du so, ja, ganz cool, ja. Ich meine, für mich waren jetzt auch am Anfang Sachen wie Alien Isolation 2. Das wussten wir auch schon, dass das kommt. Aber ich weiß ja trotzdem, dass es ein sehr, sehr wichtiges Spiel für sehr viele Leute ist und dementsprechend auch eine sehr wichtige Ankündigung, sowas drin zu haben. So Momente wie dann Patrice Desolée, der sein 1666 Amsterdam-Projekt endlich fortführen kann, nachdem er über eine Dekade von Ubisoft einfach permanent nur geschlagen wurde. Trotzdem auch hier scheiße rauszufinden, dass super viel auch im Ankündigungstrailer und alles so AI-Slop irgendwie ist, wo ich mir dann denke, dann so, hey, willst du mein endlich das Projekt, was ich nach Assassin's Creed die ganze Zeit machen wollte, sehen? Und dann so, ja, Patrice. Und dann so, hier, AI-Slop, no, Patrice. Das ist jedes Mal so zum Kotzen einfach. Und am Ende die Ankündigungen. Ich fand Monster Hunter war ganz cool. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen. Gerade wie sie auch so auf die Kritikpunkte der Leute dann für das Add-on eingehen werden. Ich bin auch mal gespannt, wie dieser Aufladeschlag, dieser Aufladearm mit den verschiedenen Waffen dann eingesetzt wird, weil bei so einem Großschwert, okay, I get it, aber wie machst du das bei den Klingen beispielsweise? So, wie setzt du das bei dem obwohl, du könntest ja eigentlich bei dem Stab, könntest du dann noch höher in die Luft oder so schießen vielleicht oder dann von oben stärker nach unten geschossen werden. Ja, nee, das sehe ich eigentlich schon, wie man das auch da einsetzen könnte. Und Stellar Blade 2 haben wir, ne, wissen wir mittlerweile auch, wie viel AI-Scheiße da irgendwie drin ist. Ich finde, die Animationen sehen ziemlich cool aus in den Kämpfen. Ich kann mich nur nicht so wirklich darauf freuen, weil ich halt Stellar Blade 1 gespielt habe und sie da nicht wirklich gezeigt haben, oh ja, wir machen hier ein interessantes Kampfsystem, interessantes Gegnerdesign, sondern das war auch sehr standardisiert und eigentlich, ja, Block-Konter den ganzen Kram und dann ist eben gut, wieder einfach nur die Boss-Manöver auswendig lernen und das Level- und Gegner-Design war halt so okay, aber wenn du so viele Spiele dieser Art gespielt hast und dann ist das eben auch ein Titel, der nicht einfach nur mal, wenn das einfach so ein Spiel, was so 6 bis 10 Stunden geht, dann wäre ich so okay, aber das sind ja dann Titel, wo du mehr und mehr Zeit damit verbringen musst und die meiste Zeit ist es dann eher nur so okay und dann mit so ein paar guten Momenten drin. Und ich hoffe, dass sie dort mehr reingesteckt haben, als einfach nur neues Guna-Material für die Leute zu entwickeln. Weil spielerisch habe ich da weiter ein Interesse dran. Ich muss nur wirklich sagen, also die Protagonistin finde ich ehrlich gesagt ziemlich abstoßend. Also diese erste Sequenz, in der du das gezeigt hast, wo dann eben auch so die Backen extra so ein bisschen so pouty rausgestreckt sind. Das sieht aus wie ein, ich habe da drauf geguckt, ich dachte, das ist irgendwie so 12. Das war das einzige Mal, dass ich mit Asmon dieselbe Reaktion auf einen Videospiel-Trailer hatte, wo es war, Bro, die sieht aus wie 12. So. Und dann diesen kondomnassen Anzug zu sehen, dich halt auch, also selbst an einem, sagen wir mal, Charaktermodell, was mir eher zusagen würde ästhetisch, selbst da finde ich das nicht schön und gut umgesetzt. Also selbst da wirkt das wie so eine billige Kopie von irgendwie Ghost in the Shell. Und das dann aber zu kombinieren mit eben diesem ganzen Gesicht und dann noch die Aussage vom CEO, ja, wir haben es absichtlich jünger gemacht. Bruder, das... Nee. Das ist dann eine Sache, wo ich halt wirklich drauf gucke und dann die ganze Zeit mir denke, ich meine, zum Glück siehst du dann eher von hinten und siehst das Gesicht dann eben nicht beim Spielen, aber in so Cutscenes, nee, da bin ich überhaupt kein Freund von an der Stelle. Und Final Fantasy, es war auf jeden Fall, ne, sagen wir mal, für viele Leute, wenn du jetzt daran gehst, so Hype-Moment, okay, verstehe ich auch die ganze Zeit, die man dafür vielleicht dann verbringen wollte. Für mich ist es nur einfach eher so ein Ding, komm, jetzt bringen wir es zu Ende. Jetzt bringen wir es durch und dann könnt ihr was Neues machen. Das ist eher meine Perspektive. Ich hoffe nicht, dass Square danach nochmal so ein Projekt irgendwie anfängt. Ich hoffe, das Team kann dann irgendwas anderes machen mit diesem ganzen System und der Pipeline, die sie da etabliert haben, weil jetzt sind sie ja relativ schnell drin, ein Spiel dieser Größe umzusetzen. Wahrscheinlich, weil du auch natürlich sehr viele Elemente und auch Assets und so Sachen von dem Rebirth dann übernehmen konntest. Aber wenn sie so ein bisschen ein zurückgezogeneres, kleineres Final Fantasy dann machen wollen danach, was, keine Ahnung, wieder so 30, 40 Stunden geht und ist aber eine richtige Kampagne und sie können das in irgendwie 3-4 Jahren umsetzen, dann ja, lass die irgendwie einen Main-Titel machen. Lass die Final Fantasy 17, obwohl die werden dann wahrscheinlich wird ja schon irgendjemand an 17 arbeiten momentan. Auch was, naja, bei der Historie von Square muss es dann trotzdem nicht heißen, dass das jetzige Final Fantasy 17 dann auch tatsächlich rauskommt oder vielleicht nachher irgendein anderes Spiel wird. Also kann sein, dass dann das aktuelle Team Final Fantasy 17 macht, aber ich würde jetzt einfach mal eher davon ausgehen, dann so Final Fantasy 18 oder so. Und da bin ich dann eher gespannt drauf. So, weil für mich, ich habe jetzt auch nicht die super krasse Nostalgie für Final Fantasy 7. So Final Fantasy 9 ist da eher mein Ding oder Final Fantasy 10. Und selbst, glaube ich, 8 finde ich da noch interessanter. So Final Fantasy 7 ist einfach so eine Sache, die für mich da, weil das auch so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil das so viele, sagen wir mal, so Universe-Erweiterungen bekommen hat, ist das jetzt etwas, das ich mehr zynisch betrachte. Und das heißt, auch so Dinge zu sehen, die ich natürlich aus dem Original mag und alles. Aber ich merke, ich schaue mir diese Sachen an und es macht mit mir überhaupt nichts. Es macht mit mir überhaupt nichts und von daher so, ne, das ist auch nichts gegen Leute, die sich dann darauf freuen oder da irgendwie Hype drauf sind, aber für mich ist es mehr so ein Ding von, ich bin froh, wenn wir jetzt damit durch sind und dann können die Leute irgendwas anderes machen nach so 12 Jahren. Okay, packen wir hier mal unser ganzes Xbox-Segment mit rein. Ich weiß gar nicht, wie ich das staffeln will. Ich habe mir jetzt mal mehrere Punkte für News hier aufgeschrieben, für die ganzen Sachen, die in den letzten Tagen da irgendwie rausgekommen sind. Deswegen, ich packe das jetzt einfach mal so alles unter Xbox News oder hier so zusammen, weil wir hatten ja jetzt erstmal die Ankündigung der, ne, ich gehe einfach mal so ein bisschen die Timeline durch der letzten Zeit. Wir hatten erst einmal dieses Manifesto von, oh, die nächsten 100 Tage Xbox, wo so, hey, wir sind jetzt, ne, Asha Sharma ist jetzt 100 Tage da bei Xbox CEO gewesen, zusammen mit der Hilfe von ihrem Clown-Buddy Matt Booty und haben über die letzten 100 Tage geredet und da irgendwie reingeschrieben, sie hätten irgendwas Tolles getan, es war einfach nur PR-Blub die ganze Zeit, ich habe gesagt, es war nur PR-Blub und Leute sollten sich davon nicht einlullen lassen. Und dann ist jetzt eben das gekommen, was da gekommen ist. Und es wurde dann eben schon so gesagt, this cannot continue. Was halt wirklich so, das ist so Villain-Speak. Das ist wirklich so ominös, das da reinzuschreiben. This cannot continue. Und da wurde jetzt nicht in diesem Manifesto angekündigt, aber wir wissen eben natürlich über die Berichterstattung, dass dann Personal schon drauf eingestellt wurde, hey, es wird eine große Kündigungswelle geben. Von dem, was wir hier gehört haben, generell über Microsoft, aber eben auch bei Xbox natürlich, aber generell über Microsoft reden wir hier wieder von einer Kündigungswelle von über 1000, also wir reden von 4-stelligem Bereich hier. Und da werden eben auch sehr, sehr viele Leute von Xbox betroffen sein. Das ganze Final, was genau passiert, werden wir erst Ende des Monats wissen, weil der Jahresbericht am 30. dann rauskommt und spätestens dann und eben auch dann zum Anfang Juli da werden die ganzen Kündigungen dann eben durch sein. Da werden wir dann wissen, wer es geschafft hat und wer nicht an der Stelle. Halt wirklich so ein fucking Death Game mittlerweile. Und das war so der Anfang, dass wir erst einmal gehört haben, okay, es gibt sehr viele Kündigungen und es hieß, vielleicht wird eine Firma oder so geschlossen. Dann hat sich das Ganze weiterentwickelt, weil wir hatten den Bericht von The Information, wo Leute dann durch ihr Reporting dann eben auch gesagt haben, hey, es gab hier Gespräche zwischen Sharma, Nadella und Hood, ne? Also Satya Nadella, der CEO von Microsoft, Amy Hood, die Chief Financial Officerin von Microsoft und eben Asha Sharma, die Xbox-CEO. Und da wurde eben auch drüber gesprochen, dass Microsoft es nicht ausschließen könnte, Xbox in Zukunft als eine Tochterfirma aufzusetzen und vielleicht das Ganze darüber auch irgendwann zu verkaufen. Weil gerade auch bei Nadella habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, wenn der einfach Xbox komplett los wäre, das wäre dem ehrlich gesagt lieber. Wenn die da irgendjemanden einen Käufer für finden würden mittlerweile, weil es bringt nicht das erhoffte, dauerhafte Geld ein, was sie sich irgendwann mal versprochen haben oder was eben Phil Spencer mit Game Pass versprochen hat, sondern jetzt sind sie momentan bei einer insgesamten Marge von, also Gewinnmarge von 3%. Und dementsprechend werden jetzt die ganzen Köpfe gerollt, anstatt zu sagen, hey, wir sind Microsoft, es ist immer noch Profit, was wir fahren, wir machen kein Minus und wir haben das ganze Geld. Wir ziehen jetzt den Laden ordentlich auf und wir versuchen jetzt das, was wir haben, umzustrukturieren und da alles grundsätzlich zu verbessern, was auch eine Möglichkeit wäre. Nein, wir machen jetzt den einfacheren, schnelleren Weg, weil uns sind die ganzen Schicksale der Leute sowieso egal und deswegen kündigen wir jetzt haufenweise tausende Leute und schließen wohl auch Studios. Und das ist dann die nächste News, die reinkam, dass da auch Anfang der Woche den Studios gesagt wurde, dass sie wahrscheinlich geschlossen werden und sich jetzt darum kümmern noch können, von irgendjemandem gekauft zu werden oder sich vielleicht dann eben selber freikaufen können. Und über das Reporting von Jason Schreier wissen wir drei Studios, die definitiv davon betroffen sind. Das sind Compulsion Games, die zuletzt South of Midnight gemacht haben, davor We Happy Few und Contrast. Es sind Double Fine, die gerade erst Killen rausgebracht haben, letztes Jahr Keeper, davor Psychonauts 2 und eben auch haufenweise andere kleinere Titel über die Jahre. Also da schon wirklich ein lange bestehendes Studio und Ninja Theory, die vor allem in den letzten Jahren halt Hellblade gemacht haben, für Xbox noch Bleeding Edge, das war so ein Multiplayer-Ding und in der Vergangenheit natürlich Sachen wie Enslaved, DMC Devil May Cry oder auch Heavenly Sword, ne, so ein früher PS3-Titel. Und das sind die Studios, von denen wir es wissen. The Verge hatte auch schon gesagt, ne, so, ja, Ninja Theory wird geschlossen, ne? Die sind jetzt in der Situation wie Tango Gameworks damals und wenn sie niemanden finden, der die kauft, dann war es das, wo man eben auch sich denkt, okay, selbst aus einer reinen Business-Entscheidung ist es halt unfassbar dumm, weil Ninja Theory somit das beste Motion-Capture-Studio weltweit besitzen und das könntest du immer noch einsetzen. So, selbst wenn du sagst, wir wollen keine neuen Spiele von euch, du könntest deren Technologie immer noch einsetzen für andere Projekte, für andere Spiele, aber nein, es wird jetzt einfach lieber schnell der ganze Kopf abgeschlagen und dann ist gut, dann haben wir da die Kosten reduziert und dann machen wir einfach mit den großen Marken, den großen Franchises weiter. Also wirkliche Katastrophe und Schreier meinte eben auch, das sind nicht die einzigen Studios. So, er sagt jetzt nur denen, bei denen er halt wirklich zu 100% weiß, dass die da in den Talks eben momentan drin sind. Aber es gibt wohl auch noch andere Studios, ne? Das heißt, Sachen wie, und wir können hier gar nicht mal von irgendeiner Logik sprechen, weil von so rein logisch würde es keinen Sinn ergeben, Obsidian zu schließen, weil sie A, einen Riesenerfolg mit Grounded haben. Pentiment hat gut Geld eingebracht. Und auch wenn jetzt Outer Worlds 2 oder Avowed nicht die Mega-Erfolge waren, sind das eben trotzdem noch größere Spiele gewesen, die Geld gut reingefahren haben. Und vor allem auch, dass Obsidian gut eingesetzt werden. Selbst wenn du sagst, wir machen jetzt nur noch die so Fallout und Elder Scrolls. Wie soll Bethesda das alleine machen? Die kriegen das ja nicht hingeschissen. Du kannst ja nicht einfach jetzt die ganzen Studios schließen und dann sagen, Bethesda, mach mir jetzt 12 Fallout-Spiele. So, dass wenn du mehr Fallout haben willst, dass wenn du mehr Elder Scrolls haben willst, dann nimmst du dir ein Studio, was dafür bekannt ist, relativ vernünftig Rollenspiele zu machen und dann gibst du denen einfach die IPs und dann machen die dir vernünftige Spiele, weil die Titel waren ja nicht schlecht. Also Avowed war ja kein schlechtes Spiel, Outer Worlds 2 war ja kein schlechtes Spiel. So, und das heißt, solange du denen dann die IPs gibst, dann wird da auch was Vernünftiges bei rumkommen. Aber auch mittlerweile denke ich mir, selbst die ganzen Sachen, da ist einfach niemand mehr von vor sicher. Ne, und auch jetzt in Exile, die jetzt noch an ihrem Clockwork Revolution arbeiten, wo ich mir dann auch im schlimmsten Fall dran denke, naja, das ist jetzt halt keine große IP. Das ist kein Gears of War. Vielleicht, ne, Ninja Theory haben gerade auch erst Senua angekündigt und die sind jetzt auf dem Chopping Block. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann bei In Exile sagen, ja nee, fuck it, Clockwork Revolution kommt nicht mehr raus. Arcane, die momentan an Blade arbeiten, wo du auch eigentlich denken solltest, hey, das ist eine große Marvel-IP. Ja, vielleicht haben wir auch auf die keinen Bock mehr, weil ist halt kein Gears oder sonst was. Obwohl ich auch bei Gears of War mittlerweile denke, ich weiß nicht, warum Microsoft da so besessen drauf ist und glaubt, dass das immer noch so eine riesige Marke ist, im Gegensatz zu anderen Sachen, aber whatever. Also ja, komplett im freien Fall, komplett im Absturz. Ich komme kaum hinterher, die ganzen Nachrichten in Videos und allem Möglichen zusammenzufassen. Aber das ist der momentane Stand noch einmal zusammengefasst und da wird auch garantiert in der Zukunft mehr passieren. Da wird auch in der Zukunft noch mehr rauskommen. Ich werde dann darüber berichten, aber es ist ein absolutes Blutbad und ja, alles, ich kann gar nicht genug in Worte fassen, was für eine Verachtung ich da eben vor den Leuten in den Management-Positionen habe, die jetzt eben diese Entscheidungen treffen und dann sagen, uns ist das alles wichtiger als die kompletten Lebensrealitäten der Leute, nachdem die dafür verantwortlich waren. Das ist eben so eine Sache, wo es mir komplett scheißegal ist, einfach nur. Also ich habe ja auch im Video gesagt, da bleibe ich auch dabei, es wäre mir, wenn Satya Nadella morgen tot umfällt wegen irgendeinem Herzinfarkt oder so, es wäre mir scheißegal. Es wäre mir einfach scheißegal. Ich könnte da nicht einmal auch nur einen Hauch von Empathie aufbringen. Also ich meine alleine schon wegen, du führst das Unternehmen, was das israelische Militär bei ihrem Völkermord weiterhin unterstützt. So, und nicht einfach nur, oh, wir finanzieren irgendwelche Geschäfte in Israel oder so, sondern wir helfen direkt mit unserer Technologie dem israelischen Militär und wir wissen, wofür das eingesetzt wird. Und wir bleiben trotzdem weiterhin dabei. Und du bist die führende Person. Ne? Und das ist dann nicht einfach, ja, okay, ist Nadella auf den Kriegsplatz gegangen und hat da irgendwelche Leute in Gaza abgeschlachtet? Nein. Aber du bist trotzdem mit dafür verantwortlich und du hättest die Macht und die Position, das Ganze zu ändern und du entscheidest dich tagtäglich dazu, das nicht zu tun. Und sorry, ich sag jetzt, ne, ich weiß, da hatte sich irgendjemand in den Kommentaren bei mir drüber aufgeregt, also das kann nicht sein, diese menschenverachtende Aussage. Bro, ist es menschenverachtend, kein Mitleid zu haben mit dem Theoretischen? Es geht ja nicht mal darum, dass ich gesagt habe, ich will, dass er irgendwie auf offener Straße von Luigi oder so erschossen wird. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt und das werde ich auch niemals sagen, weil das nicht der generelle Sinn und Zweck ist oder beziehungsweise ich generell jetzt nicht kein Freund von irgendwelchen Attentaten oder sonst was sind in jeglicher Form. Bin mal gespannt, was die Leute zu anderen politischen Attentaten sagen, solange es von westlichen Staaten ausgeführt wird die ganze Zeit. Da bin ich immer mal sehr gespannt, was da irgendwie rauskommt. Aber ja, wenn du das auf dem Level schon hast und jetzt hier wieder einfach die ganzen Firmen schließt, obwohl erneut, insgesamt macht die Sparte immer noch Geld und ihr habt die ganze Kohle, ihr seid eines der reichsten Unternehmen weltweit. So, das ist kein Problem und ihr solltet ehrlich gesagt als Microsoft dann die ganzen Kosten fressen und versuchen, das auf den richtigen Weg zu bringen, anstatt jetzt die kompletten Lebensexistenzen zu ruinieren von tausenden Personen in der momentanen wirtschaftlichen Lage. So, du schickst auch darüber Leute in den Tod langfristig, hundertprozentig mit solchen Entscheidungen. Und du müsstest es nicht. So, sorry, da fehlt mir jegliche fucking Empathie für solche Personen auf dem obersten Entscheidungslevel. Das ist einfach, also, sorry. Und wenn man sich darüber aufregt, dann ist einem der Rest irgendwie scheißegal. Also das ist wirklich so ein Getue an der Stelle. Und da finde ich, da sollte man sich mal lieber selber hinterfragen, wie du zu den ganzen anderen Sachen stehst und warum das dann. Das ist dann immer so dieses, ja, fühlt sich halt auch, ja, bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber, ne, es geht hier nicht darum, da soll jetzt jemand hingehen und irgendwas tun. Das sage ich null, an keiner Stelle. Es ist einfach nur, mein Empathie-Level für diese Leute ist bei absolut 0, nichts. Bei absolut fucking null. Dass wenn irgendwas passieren sollte, und ich sage aus, Ich fände es nicht gut, wenn irgendjemand jetzt ins Büro von Nadella geht und den da ummurkst. Das nein. Aber wenn es halt irgendeine göttliche Fügung wäre, beziehungsweise vom Blitz getroffen oder sonst was, das wäre mir einfach so scheißegal. Es wäre mir einfach wirklich, und da müsste ich, ne, da können ja Leute sagen, oh, du musst doch, ne, da müsste ich lügen. dann müsste ich lügen. Die Wahrheit ist, dass ich bei solchen Leuten einfach absolut jegliche Form der Empathie da verloren habe, weil sie eben auch jegliche Empathie für Tausende von Leuten verloren haben bei dem, was sie da eben billigen und dann durchsetzen für reinen Profit. Nicht, weil man es irgendwie, das ist nicht die schwierige Frage von, oh, und hier, wir müssen jetzt entscheiden. Ne, das ist nicht von, oh, irgendwelche, die Studios selber, die jetzt davor stehen und ja, wir müssen jetzt dann eben gucken, wenn wir uns, ne, wie zum Beispiel Toys for Bob, die sich dann freigekauft haben und dann sagen, wir können einfach nicht alle Leute dabei halten und dann müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden. So, das ist eine komplett andere Sache, wo ich das dann auch verstehe und dass das eine Scheißsituation ist für alle Beteiligten daran. Aber das ist hier einfach nicht der Fall und das muss man sich auch mal immer wieder in den Kopf rufen. Ich finde das auch so widerlich. Ich finde das so abartig, in den ganzen Kommentaren bei mir dann zu lesen, oh ja, ne, wirtschaftlich und das muss ja und sonst was. Und das ist, und sich dann darüber echauffieren, wenn ich sage, irgendwie ein Herzinfarkt von so einem CEO wäre mir einfach scheißegal, würde ich keine Träne vergießen oder auch Mitleid in irgendeiner Form nur mit der Person haben. Das will mir wirklich nicht in die Birne. Das will mir wirklich, ganz ernsthaft, das will mir nicht in die Birne, wie man sich diese ganze Scheiße kontinuierlich ansehen kann und dann im besten Fall auch noch daherkommt und das in irgendeiner Form auch noch, also vor allem die Leute, die es auch noch geil finden. Die Leute, die jetzt da sitzen und einfach auch noch danach lechzen und das geil finden und ich einfach so, wie musst du abgedriftet sein? Also wie empathielos fertig musst du sein, dass Leute, die nichts dafür können, die ihren Job gemacht haben, die dafür eingekauft wurden. Studios wie Compulsion, Double Fine und Ninja Theory wurden eingekauft für Profilerweiterung. Die wurden dafür eingekauft, diese Spiele zu machen, die kein Massenmarkt sind. Dafür wurden sie eingekauft. Und jetzt darüber sich auch noch zu freuen, dass die dann geschlossen werden, einfach nur, weil sie keine Spiele gemacht haben, die einen persönlich nicht interessieren. Bruder, mich persönlich, ich bin kein Fan von Hellblade. Ich fand Hellblade 2 verachtenswert bei dem, was es getan hat. Für, ne, im Kontext, was ich eben auch für Spiele und sowas wichtig finde. Und trotzdem sitze ich nicht da und sage, oh mein Gott, ich will, dass Ninja Theory geschlossen wird oder so. Ich wünschte halt, sie würden bessere Spiele machen. Ich wünschte, sie würden andere Spiele machen. Aber deswegen sitze ich jetzt nicht da und bin so, oh mein Gott, Gott sei Dank, endlich muss ich kein weiteres Senua-Spiel irgendwie sehen. So, wie widerwärtig wäre das denn bitte? Also ganz im Ernst, Leute. Ganz im Ernst. Wo sind da eure fucking Prioritäten einfach an der Stelle? Und dann kommen wir nochmal zum letzten Punkt bei den News. Gears of War E-Day, was ja dann auch in den ganzen Xbox-Scheiß mit reinkommt. Und das soll laut Tom Henderson war das, glaube ich, der meinte laut seiner Quellen, das Budget von diesem Spiel lag bei $400 Millionen. Und ich, ne, wir müssen es mittlerweile abfinden, dass das normale Budgets sind in diesem AAA-Rahmen, auch wenn es auch hier wieder vollkommen absurd ist. Also ich würde mal gerne wissen, was Gears of War damals gekostet hat oder was selbst Gears of War 2 und 3 alles gekostet haben. Das werden wahrscheinlich so maximal 30 bis 50 Millionen gewesen sein für so einen Titel. Und jetzt sind wir bei 400 Millionen für einen Cover-based Shooter. Das muss man sich nochmal im Kopf halten, für so einen linearen Cover-based Shooter. So die Standardkost aus der siebten Konsolengeneration, das ist $400 Millionen. Also das will mir auch da nicht in die Birne oder wie man dann glaubt, da Profit. Ne, es geht darum, oh, wir müssen profitabel sein. Oh, wir müssen uns auf unsere großen Franchises fokussieren. Oh, wir können solche kleineren Studios nicht mehr finanzieren. Aber das, was das ganze Geld schluckt, sind diese Spiele. Ne, auch das will ich nochmal den Leuten ich weiß, das ist voriges Thema, aber auch das will ich den Leuten nochmal ins Gedächtnis rufen. Der Grund, warum Xbox die ganze Kohle flöten geht, das ist nicht, weil irgendwie ein Double Fine Killen nicht $2 Milliarden oder so eingespielt hat. Das liegt daran, dass die 70 fucking Milliarden Dollar für Activision Blizzard gezahlt haben und da vor allem jetzt letztes Jahr Call of Duty reingeschissen hat. Da gehen denen hunderte Millionen flöten. Das ist der Grund, warum die Sparte nicht profitabel ist. So, ob ein Killen jetzt sein oder auch ein Avowed oder Outer Worlds 2, ob die jetzt ihr Budget zu 100% wieder einspielen oder das Doppelte oder Dreifache davon. Das macht im Gesamtkonstrukt den Kohl nicht fett. Das Problem ist, dass diese ganzen Mega-Franchises so viel Geld einnehmen, so viel Geld verschlingen und das dann eventuell nicht einspielen. Und das begräbt alles unter sich. Das ist ja auch der Grund, warum bei Activision sich nachher nur noch darauf fokussiert wurde. Warum alle anderen Studios reingezogen wurden, um Call of Duty zu produzieren, damit du jedes Jahr ein neues Call of Duty haben konntest. Um eben permanent diesen hohen Umsatz zu generieren. Und in der gleichen Position steuert jetzt Microsoft wieder darauf hinzu, vollkommen frontal. Und dann fokussieren sie sich da drauf. Wir machen jetzt nur noch unsere großen Franchises und wir sollen in diese großen Franchises mehr Geld investieren, damit die dann noch safer sein müssen, damit die dann noch mehr Geld einspielen müssen. Und dann kommt Gears of War jetzt nur noch auf Xbox raus und nicht auf PlayStation. Und das sogar bei einem Prequel-Spiel, wo, hey, Gears of War 1 ist rausgekommen, jetzt hast du ein Prequel-Spiel, alle Leute können sofort damit einsteigen. Und das kommt, das hat 400 Millionen gekostet? Und das willst du alleine über PC und Xbox wieder reinspielen? Gears of War. Was machen wir überhaupt? Warum geben wir Gears of War 400 Millionen Dollar? Was glauben wir, dass Gears of War ist? So, das war zur Xbox 360-Zeit mit eines der größten Franchises, was Xbox hatte. Aber selbst da war es nicht mal in der Top 10 der meistverkauften Spiele. Gears of War wird mit den doppelten Verkaufszahlen von Kinect Adventures geschlagen. Also, das meistverkaufte von den Zahlen, die wir wissen, das meistverkaufte Gears of War war, glaube ich, Gears of War 2 mit 6 oder 7 Millionen verkauften Einheiten. Das war zur damaligen Zeit, war das absurd. Da waren das extrem hohe Verkäufe. Aber die Marke ist einfach nicht mehr das, was sie mal war. Sie wurde nicht so gut am Leben gehalten und eben genährt, wie das teilweise ja auch Sony mit gewissen Marken getan hat. Und jetzt kommst du mit einem Prequel daher, als diesen letzten Versuch, ja, fuck it, mit den neuen Figuren hat es nicht funktioniert, okay, wir nehmen jetzt einfach nochmal Marcus und Dom, okay, dann machen wir eben Prequel, das ist die einzige Möglichkeit, beide Charaktere nochmal zeigen zu können in dem Spiel und etwas, was sich jetzt nicht anfühlt wie, naja, irgendwas, was zwischen Gears 1 oder zwischen Gears 2 und 3 passiert, keine Ahnung. So, hier können wir nochmal so ein großes Ding aufmachen mit eben dem E-Day, wo danach ich dann auch weiß, okay, fuck it, was machst du als nächstes? Scheiße, wieder neue Geschichten ausdenken? Das können wir nicht, wir sind hauptsächlich ein rein technisches Studio. So, und 400 Millionen, das soll 400 fucking Millionen einspielen? Gears of War soll auf einmal, das neue Gears of War soll auf einmal so viele Einheiten verkaufen, wie das komplette Franchise zusammengenommen davor, oder was? Alter, es ist absolute Insanity. Also wirklich. Wirklich, dieser Fokus auf die großen Franchises, das wird ohne Spaß, das wird der fucking finale Sargnagel für diesen ganzen Verein werden. Also, vor allem, du musst ja trotzdem im Management und sowas alles besser werden. Du musst ja dann zeitgleich auch die ganzen Probleme lösen, die du in den letzten 10, 15 Jahren eben hattest. Das muss alles hinbekommen werden. Plus dann eben die Neuausrichtung und dann, wie weit sind die ganzen Spiele, die dann die großen Franchises sind in der Pipeline. Und oh ja, das hat ja auch so super funktioniert, wenn wir uns die Filmindustrie ansehen, wie zum Beispiel Disney oder so. Das war mega geil, als wir dann gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt auf unsere großen Franchises und machen, also wirklich setzen Star Wars in den Sand, setzen das MCU in den Sand. Und so wie ich Microsoft da mittlerweile einschätze, habe ich auch das Gefühl, die kommen erst gar nicht zu ihrem Endgame. Die kommen erst gar nicht zu ihrem The Force Awakens. Die fahren einfach direkt in die Wand rein damit. Es ist so eine Scheiße. Es ist wirklich so eine fucking Scheiße nur. Ich glaube, eine Sache, die permanent vergessen wird, wenn wir über Exklusivtitel reden und wie wichtig die denn sind, wird ja immer auf Nintendo verwiesen und zu zeigen, hey, guck mal, wie erfolgreich die Switch ist oder Switch 2. Und das liegt eben an diesen ganzen Exklusivtiteln. Ich will da jetzt nicht die Diskussion drum aufmachen, was da wie viel beisteuert. Aber wenn dann immer gesagt wird, oh, wir brauchen Exklusivtitel und wir brauchen vor allem diese Banger-Exklusivtitel, die da eben die ganzen Leute auf die Plattform ziehen, dann finde ich, sollten wir auch mal das Fass aufmachen, was dann in dem Bezug der wahre Vorteil von Nintendo ist. Und das ist die Tatsache, dass deren Produktionen wesentlich, wesentlich günstiger sind. Ich weiß nicht, wie viel man diesen internen Leaks dann glauben kann. Ich meine, dadurch, dass das ja geleakte Sachen waren, sollte das irgendwo valide sein. Aber die Budgets, die da genannt wurden von den Spielen teilweise, also wo wir uns unter 50 Millionen noch befinden, also dass die Zeit, wo AAA-Spiele auf der Xbox 360, PS3. Die haben dann in so dem Rahmen von 30 bis 50 Millionen gekostet und das war schon so, oh mein Gott, wie viel kann das denn überhaupt kosten? Wie viel können wir denn da irgendwie noch reinspielen? Und wenn man sich dann eben auch die ganzen Titel und die ganzen First-Party-Exclusives von Nintendo ansieht, dann ist es eben auch ein großer Vorteil davon, dass sie bei diesem Hardware-Race nicht mitmachen. Und das ist ja eine Sache, die längste Zeit belächelt wurde. Und dann immer, wir müssen ja jetzt hier alles so, jede fucking Pore muss gesehen werden. Und in so dem Kontext von, okay, die Hardware wird immer besser und die nächste Konsolengeneration kommt und es entwickelt sich ebenso stetig weiter, da ist es zumindest noch eine Sache, die ich nachvollziehen kann. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich gezeigt, und ich weiß nicht, ob das dann auch da eben wieder der Zufall war, ne, ich will auch nicht sagen, oh, Nintendo hat da die Weisheit, weil das haben wir gesehen, dass es bei der Wii U nicht der Fall war. Und sie jetzt natürlich auch hier bei der Switch 2, würde ich nicht sagen, alles perfekt gemacht haben. Aber sie kommen auf jeden Fall, also in der Art und Weise, wenn man das so sagt, so playing the long game, dann haben sie da definitiv die richtige Entscheidung getroffen, beziehungsweise haben jetzt einen Vorteil, den kein anderer dieser Konsolenhersteller besitzt. Also nicht einmal im Ansatz, weil sie eine Hardware haben, auf der es natürlich ganz normal ist, die Titel aussehen zu lassen, nicht nur wie PS4-Spiele, also für die Switch 2-Hardware konzipiert, sondern wo es auch immer noch komplett genehm ist, die Titel aussehen zu lassen, als wäre es Switch 1-Hardware. Dass ja auch dann Spiele, selbst First-Party-Sachen hier und da noch für beide Konsolen rauskommen. Und das jetzt auch nicht für große klar, du hast immer die Leute, die dann so, ich kann nicht glauben, wie scheiße das aussieht, aber auch an den Verkaufszahlen und sowas sieht man das ja nicht. Ne, Leute können immer, und ich bin ja auch, sagen wir jetzt nicht von der Optik der aktuellen Pokémon-Spiele begeistert, aber man sieht eben, wie gut das weiterhin funktioniert. Und auch ein Mario Kart World, obwohl das natürlich die Fähigkeiten von der Switch 2 Hardware nutzt, es würde mich jetzt wundern, wenn das ein riesiges, exorbitantes Budget gehabt hätte. Ne? Auch nur ansatzweise auf dem Level, selbst von den größeren PS4-Titeln, die während der Ende der PlayStation 4-Ära rausgekommen sind, sowas wie ein Last of Us 2. Ja, das ja knapp über 200 Millionen gekostet hat, die 7 Jahre, die das in Entwicklung waren. Und es würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn ein Mario Kart da drankommen würde. Oder eben auch ein Donkey Kong Bonanza, ne? Auch ein Switch 2 Exklusivtitel. Und wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass da die Hardware gebraucht wird, um jetzt die krasseste Optik rauszuziehen, sondern um eben den ganzen anderen Scheiß in dieser Welt zu machen. Und das denke ich auch, also nicht nur einfach für die Sachen, die ich präferiere, spielerische Aspekte, das Ganze besser zu machen, sondern eben auch aus dem reinen Geschäftssinn heraus, dass es jetzt nochmal ein deutlich größerer Vorteil ist, eine Pipeline zu haben von so vielen Studios oder eben auch internen Entwicklungsstudios oder eben Divisionen, die jeden Monat ein weiteres Spiel rausbringen können. Und wir ja theoretisch immer noch Sachen haben, von denen es heißt, oh, die sind irgendwie fertig, ne? Gerade was so Remaster, grafische Remakes und sowas betrifft. Und die können jetzt noch rausgeballert werden. Und das heißt, jeden Monat kommen da weiterhin irgendwelche Spiele raus. Und das ja, nachdem wir auch bei der Switch fast jeden Monat ein neues Spiel bekommen haben. Also wir hatten jetzt schon die ganzen First-Party, Second-Party-Exclusives gehabt. So, ich habe jetzt Yoshi and the Mysterious Book erhalten. Das wollte ich mir mal ansehen. Ich will ja noch Pocopia eben auch spielen. Ne, klar, das sind ja nicht unbedingt immer Titel, die intern bei Nintendo entwickelt werden. Aber die Pipe, das gehört eben auch zu dieser aufgebauten Pipeline und die Aufträge, die sie dann abgeben. Ne, dann macht hier mal das Star Fox Remake, macht hier mal das Ocarina of Time Remake, oh, wir machen jetzt hier ein neues Rhythm Heaven, was jetzt, glaube ich, nicht der größte Aufwand ist, oh, ein Fire Emblem, was auch jetzt nicht danach aussieht, als ob sie die grafische Leistung der Hardware komplett ausreizen. Und ich muss sagen, selbst das, was ich vom neuen Xenoblade gesehen habe, sieht auch so aus, als ob sie da ressourcensparend arbeiten und das dann in andere Aspekte vielleicht reinsetzen. Also, das ist eben auch nochmal die Tatsache, so klar, die Hardware wird auch teurer und auch da kommt natürlich Nintendo nicht drum herum, aber das ist ganz egal, was du jetzt gemacht hättest, so all die Hardware-Komponenten werden oder sagen wir mal, in jeder Konsole hast du Hardware-Komponenten, die da momentan teurer werden. Aber verglichen mit den Preisen der aktuellen Konsolengeneration und das, was eigentlich Xbox und PlayStation nachschieben wollen, dagegen sieht die Switch 2 immer noch deutlich, deutlich besser aus. Also das heißt, wenn du günstig mit deiner Konsole fahren möchtest, selbst in den aktuellen teuren Hardwarepreisen mit so 500 Euro für eine Switch 2, stehst du immer noch besser da. Und dann kriegst du eben die ganzen anderen Titel jetzt draufgeballert und selbst die Third-Party-Angebote, da hat man ja auch, also ich habe auch gedacht, ja okay, dann wirst du jetzt wieder von dann ziehen und Nintendo kriegt so die ganzen alten Sachen und das, was vielleicht auch noch auf der PS4 und Xbox One rauskommen kann. Und da ist ja auch genügend Kram, der noch geportet werden kann und wo ich auch sage, hey, Resident Evil 2 und 4 Remake, da double-dippe ich doch auch nochmal ganz gerne, um das Ganze unterwegs spielen zu können. Aber gerade Nintendo haben, gerade Capcom haben gezeigt, also Resident Evil Requiem ist eine super Version auf der Switch 2. Pragmata ist eine super Version auf der Switch 2. Ich gehe auch davon aus, dass Onimusha Way of the Sword dann gut auf dem System laufen wird. Klar, jetzt solche Giganten auch mit den offenen Welten bei Monster Hunter, das wird dann vielleicht ein bisschen schwer, aber hey, wir kriegen eine Version von Dragon's Dogma 2. Vielleicht kommt es auch nur darauf an, dass sie es schaffen, Monster Hunter Wilds so sehr zu optimieren, dass sie es irgendwann in einer gewissen Form auf die Switch 2 dann pressen können. Das wäre auf jeden Fall gespannt zu sehen. So auch jetzt neuere Sachen wie in Kingdom Hearts 4 und eben die vorigen Spiele, die können jetzt endlich drauf geportet werden. Der Vierer kommt jetzt auch dafür raus. Also da steht man jetzt in einer sehr guten Position, dass du vor allem, weil ja die ganz großen AAA-Titel auch immer und immer weniger werden, weil es so viel kostet, weil da eben so eine riesige Distanz da mittlerweile dazwischen liegt und ja auch viele Studios jetzt geschlossen werden. Das heißt, dieser Anschluss an die aktuelle Generation zu verlieren, ist nicht mehr da und vor allem durch die gestiegenen Hardwarepreise. Ich glaube, auch da hast du jetzt eher eine Incentivierung von den ganzen Publishern selber, von den Studios, ihre Spiele auf älterer Hardware noch verfügbar zu machen. Einfach schlicht um den möglichen Umsatz zu generieren, den du mit solchen riesigen Titeln generieren musst. Also das ist die Sache, wenn wir davon reden, okay, Exklusivtitel sind wichtig, aber um die in einer, sagen wir mal, in einem Umfang rausballern zu können, der sich auch irgendwie trägt, naja, dann ist die Art und Weise, wie Nintendo das macht, damit umzugehen, glaube ich, deutlich, deutlich besser und die auch eine deutlich bessere Arbeit darin leisten, die einzelnen Titel wirklich zu promoten und dann eben auch zu vermarkten an der Stelle. Weil das ist ja auch eine Sache, so Xbox, die haben ja gerade die letzten 1-2 Jahre ihre Anzahl der Titel deutlich erhöht, die sie gepublished haben, natürlich auch durch die ganzen Käufe, die stattfanden. Aber sie waren teilweise echt scheiße da drin, die Sachen zu bewerben. So wenn South of Midnight ein Nintendo-Spiel gewesen wäre, ich meine, das wäre jetzt nicht so deren Ding, aber die wären deutlich besser darin gewesen, dem einen Spotlight zu geben und sich dann auch in jeweiligen Monaten darauf zu fokussieren, weil hey, das kommt jetzt diesen Monat raus und das diesen Monat. Und bei Microsoft hast du wieder das Gefühl, oh, das sind die ganz großen Marken und da legen wir den ganzen Wert drauf. Und selbst wenn wir mal kurzes Spotlight auf die kleineren Sachen geben, dann müssen die sich das immer in einer Präsentation mit den größeren Sachen teilen, wo dann automatisch eben immer der Fokus drauf liegt. Also erneut, ne, wenn man diese Schiene fahren will, dann weiß ich auch nicht, wie gut das jetzt heutzutage funktioniert, wenn du nur deine paar Exklusivtitel rausbringst, die dann auch noch nicht mal wirklich abwechslungsreich sind. So die Bandbreite an Spielen, die angeboten werden, eben auf einer Switch 2, auch was so Exklusivtitel betrifft, die ist natürlich, also das ist ja wesentlich größer. So, da hast du dann deine Action-Titel jetzt mit einem Star Fox oder eben so ein, es geht halt immer noch mehr in die Action-Richtung, was so ein Zelda-Titel ist. Du hast deinen Plattformer mit einem Yoshi, du hast dein Management, was auch immer, Spiel mit einem Pocopia. Ne, du kriegst das Rhythmusspiel mit Rhythm Heaven Groove und ne, das Strategiespiel mit Fire Emblem. Du kriegst dein Open-World-RPG mit Xenoblade Genesis. So, da gibt es sehr viele Sachen, die darüber tatsächlich abgedeckt werden. Und dann gucke ich auf die Sony-Seite und es ist so Third-Person-Action-Adventure oder Action-Spiel. So, Wolverine. Was ist daran groß anders als an den Titeln, die, die letzten Jahre rausgekommen sind? Und die meisten Sachen waren dann einfach so straight-up Sequels. So God of War, Nachfolger, Horizon, Nachfolger, Spider-Man, Nachfolger, Ghost of Yotei, Nachfolger. Und Wolverine macht jetzt auch nichts, was die Spiele der letzten gefühlt 20 Jahre nicht schon getan haben. Und ansonsten haben wir da ja auch nicht mehr viel. So God of War, Laufey, ja, ich finde es jetzt interessant, dass sie den Charakter wechseln und dass du endlich einen Sprungbutton hast. Aber wirklich was anderes, richtig Neues, Aufregendes ist es natürlich auch nicht. So, und bei Xbox werden jetzt die ganzen Studios gefeuert, die dafür verantwortlich waren, mal so ein paar aufregende Sachen zu produzieren. Und an sich sind sie jetzt das Call of Duty, Halo, Elder Scrolls, Fallout Studio. So, wo ja die größten Marken, die ja noch eine Relevanz haben, nicht mal die eigenen sind, weil sie so scheiße gepflegt haben. So, Halo hat lange nicht mehr den Stellenwert, den es früher einmal hatte. Und das versucht man sich jetzt mit einem popligen Remake wieder aufzubauen. Wo ich auch wirklich nicht das Gefühl habe, dass das funktioniert, weil Halo, ja, das war damals gerade der erste Teil, der hat richtig eingeschlagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Remake in irgendeiner Form ein wichtiges Event sein wird. Und das kommt jetzt in einem Monat raus und auch da schafft es Microsoft, das nicht mehr werbetechnisch zu einem Event zu machen, sondern einfach, ja, hier kommt halt ein Remake raus, okay. Wenn ich das vergleiche mit Halo 3 Finish the Fight und die ganze Kampagne drumherum und was das für ein Event war. Oder als das erste Gears of War rausgekommen ist. Und auch das ist eine Marke, mit der sie einfach scheiße umgegangen sind. Und jetzt das E-Day-Ding, was sich dann anfühlt, naja, okay, hier ist halt dieses Spiel von 2006. So, wir machen Cover-Based Shooter, was jetzt auch nicht mehr in irgendeiner Form ein großer, wichtiger Trend ist. So, Fable ist vielleicht noch so das eine, wo ich sage, das könnte gut kicken. In der heutigen Zeit, aber ansonsten sind es wirklich so, ja, Call of Duty und da hat man es letztes Jahr verkackt, da muss man mal sehen, ob sie es dieses Jahr wieder vernünftig hinkriegen, jetzt haben sie die gleichen Problematiken wie eben Activision früher, die man sich jetzt nur eingekauft hat und bei Bethesda sind es eben Fallout und Elder Scrolls und die brauchen mittlerweile alle irgendwie 100 Jahre, bis die eins fertigstellen. Also das nächste Elder Scrolls ist doch garantiert noch irgendwie 3-4 Jahre entfernt und keine Ahnung, ob da irgendwas bei Fallout dabei ist, wahrscheinlich weil Todd Howard die ganzen Sachen dann eben wieder selber machen will. Was nicht funktioniert, wenn die ganzen Spiele 10 Jahre in der Entwicklung drin sind. Ich meine, der Typ ist doch auch mittlerweile so Ende 50 oder so. Da muss das auch mal abgegeben werden, dass da andere Studios oder auch selbst intern, aber ich weiß nicht, ob die intern überhaupt groß genug sind, um so 2 Riesenprojekte zu machen. Das ist ja auch die Anzahl der Leute, die du heutzutage für so ein Elder Scrolls 6 brauchst. Das ist ja wahrscheinlich auch das 5-fache von einem Skyrim damals. So, selbst ein CD Projekt Red, wenn du dir anguckst, wie schnell die vergleichsweise die Witcher-Trilogie rausgebracht haben. Und dann hat es 5 Jahre gebraucht, bis Cyberpunk rauskam. Und das ist jetzt auch wieder fast 6 Jahre her. Und wir haben noch keine Ahnung, wann ein Witcher 4 rauskommen soll. So, das und dann gucke ich mal Nintendo an, die so jeden Monat bam, 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 bam. Ja, und klar, und so ein Zelda und ein Mario oder so, die brauchen dann auch wieder sehr lange. Aber das ist ja okay, wenn du zwischendurch bam, 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 die ganzen Sachen hast. Und dann, oh, dann kommt jetzt hier nochmal so ein Flagship-Ding raus. Ne? Und die ganzen Leute werden behalten, die ganzen Teams können zusammenarbeiten. So wie eingespielt wahrscheinlich dieses Bonanza-Team ist, weil das ist ja vorher schon das Odyssey-Team und da vorher haben die ja auch schon zig Spiele gemacht. Ich glaube, das ist das Team, was ursprünglich mal mit dem Jungle Beat auf dem GameCube angefangen hat. So das unter Koizumi Plattformer-Team. So, das hast du überhaupt nicht mehr. Ich meine, bei PlayStation noch bei diesen Legacy-Studios, so Santa Monica oder Naughty Dog oder dann auch ne, Sucker Punch und Insomniac. Aber ich glaube, da hast du ja auch natürlich sehr, sehr viel Austausch gehabt über die Jahre. Und die machen gefühlt immer nur den gleichen Kram. Was mir halt auch ein bisschen leid tut. So, wenn ich da vergleiche, so, ja, du siehst die DNA zwischen Mario Odyssey und Donkey Kong Bonanza. Aber dann guck dir mal an, wie unterschiedlich die Spiele tatsächlich sind und vergleich das, wie unterschiedlich ist ein Ghost of Yotei zu dem, was sie davor gemacht haben, ne? Oder selbst zu einem Infamous vielleicht die Jahre davor noch. Und bei Insomniac, so wann war das wirklich letzte originelle Spiel, was die mal gemacht haben? Sunset Overdrive vielleicht von 2014. Und seitdem ist es eben Marvel und Ratchet & Clank, was sie davor schon 2000 Jahre gemacht haben. Und das Rift Apart-Ding war auch eher so ganz nett, ne? Gepolished ohne Ende, aber auch nur eine sehr gut polierte, aufgewärmte Suppe Hühnerbrühe. So, das auf dem Level war es dann. Deswegen, also, das müssen wir, glaube ich, wirklich sagen. Und gerade in der heutigen Zeit, wie wichtig es ist, diese Teams zu haben, die man sich aufgebaut hat, die man über die Jahre gepflegt hat. Die Arbeitsatmosphäre, dass du dir keine Sorgen machen musst, da gefeuert zu werden. So, oh nee, wir müssen das alles machen. Und Nintendo während der Wii U-Phase, wo sie wirklich rote Zahlen geschrieben haben und nicht einfach nur, ja, wir machen zwar Profit, aber nicht genug. Da haben sie auch die ganzen Leute behalten. Klar, das liegt auch zum Teil an den Arbeitsgesetzen, aber dennoch. Ne, und das zeigt ja dann eben auch so eine gewisse Sicherheit. So, wir müssen uns jetzt nicht die Sorgen machen, hier den Job zu verlieren, sondern können in Ruhe an den ganzen Titeln arbeiten. Und dann eben die Produktionskosten möglichst gering zu halten, indem man technisch irgendwo hinterherhinkt, auf einem rein grafischen Level. Aber wenn ich mir anschaue, was für Spielereien gerade ein Tears of the Kingdom macht, so, das ist ja wirklich von der kompletten technischen Seite Wahnsinn, was sie da gemacht haben. Und das geht aber immer noch auf der alten Hardware, ne? Weil ich meine, das, was heutzutage mit so am meisten kostet, ist, wir müssen halt 5 Milliarden Assets produzieren für alles, ne? Wir müssen überall den ganzen Content hinballern. Und das eben auf einem grafischen Level, der absurd geworden ist. Also das wollte ich einfach nur mal so an der Stelle, ne, auch da ist nicht alles perfekt und so. Ich habe da auch meine Probleme. Aber wenn ich das vergleiche, wo momentan Nintendo steht und wo Xbox und wo PlayStation stehen, also da ist ja gar, so klar, Xbox ist momentan, das ist wirklich im freien Fall an der schon vorher Living on the Edge die ganze Zeit. Aber auch Sony geht's natürlich nicht mehr so gut und sehr viele Studios wurden geschlossen, die auch ehrlich gesagt nicht hätten geschlossen werden müssen natürlich, weil sie immer noch mehrere Male profitabler sind, als sie das während der PS3-Ära waren, wo auch seltsamerweise keine Studios links und rechts geschlossen werden mussten. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwelche Studios zu der Zeit geschlossen wurden, als sie ihre schlimmste Phase hatten, wo die auch Geld geblutet haben, wo PlayStation wirklich Geld verloren hat fast jedes Jahr. Und jetzt machen die immense Gewinne, alleine durch das ganze Digitale, ne, alleine durch die ganzen schon 30%, die die bekommen, jedes Mal, wenn sich irgendjemand V-Bucks kauft oder so. Ne, und die ganzen gestiegenen Zahlen von PS Plus Mitgliedschaften auf den unterschiedlichen Tiers, das ist ja auch einfach nur Cash, der permanent reinkommt. Die Tatsache, dass sich mehr und mehr Leute die Spiele digital kaufen und dann gerade bei einem Sony-Titel, zack, 100% der Einnahmen kriegst und du musst nichts an irgendwen abgeben. Und selbst wenn es Third-Party ist, zack, 30% davon kriegst du eingeheimst. Die machen Kohle ohne Ende, da muss kein Studio geschlossen werden. Das könnten die alles auffangen und neu strukturieren und dann sagen, hey, ja, wir haben euch da nicht richtig unterstützt oder hey, wir haben euch da gesagt, ne, oder vorgegeben oder nur noch Sachen gegreenlightet, die eben so eine bestimmte Richtung geht, da gehen wir jetzt eben anders rein. Nee, aber dann werden halt die ganzen Sachen geschlossen und dann hast du es schwerer, dir jetzt wieder was Vernünftiges aufzubauen. Das ganze Geld hättest du reinvestieren können, um dann in Zukunft davon zu profitieren. Aber nein, es muss ja quartalsweise gedacht werden und jetzt diesen, ne, bei Xbox das Gleiche. Du könntest das Geld in die Hand nehmen und das alles ordentlich machen und ne, die Fehler kamen aus dem fucking Management heraus und nicht von den Studios selber. Aber nee, wir müssen jetzt den Reset machen. Wir müssen es einfacher machen. Wir müssen uns als Großkonzern den Reset einfacher machen. Und wir als Großkonzern geben nicht das Geld aus, um das neu zu starten, sondern wir lassen alle anderen bluten, damit wir es als Konzern einfacher haben, diesen Neustart zu gestalten. So, das ist eben auch die Sache. So klar, ist es einfacher, mit nur einer Handvoll Studios diesen Neustart zu machen, als mit allem, was dabei dranhängt? Auf jeden Fall. Aber wer hat die ganzen Sachen denn gekauft? So, vor allem die ganzen Studios, die bei Bethesda oder bei Activision mit drin hingen, die hatten ja keine Entscheidungsgewalt darüber. Das ging ja überhaupt nicht. Und die ganzen kleineren Studios, die wurden von einer Zeit gekauft, wo, ganz ehrlich, also in so 2018, als Double Fine dann sich von Microsoft kaufen lassen, in der Situation, die sich damals befanden, ja, hätte ich auch genommen den Deal, um dann, ja, jetzt machen wir halt Game Pass und dann füllt ihr unser Portfolio auf und ihr müsst euch jetzt keine Sorgen mehr machen, die ganzen Spiele krass zu verkaufen. Macht einfach gute Spiele, damit wir als Konzern besser dastehen und die Leute das dann eben einkaufen. So. Und jetzt, und nach langer Zeit hinten raus muss das dann auch alles wieder aufgebaut werden. Oder du bist halt in der Problematik, dass du dich auf die großen Marken fokussierst und da das ganze Geld reinbutterst. Und dann müssen die aber wieder auch genau diesen krassen Umsatz erzielen. Wo du wieder in der gleichen Problematik wie vorher warst. Also sorry, die schießen sich da für mich auch komplett ins Bein. so, oh, wir machen es uns einfacher, indem wir jetzt nur noch wenige Studios haben, aber wir machen es uns gleichzeitig schwerer, indem wir uns auf die krassesten Sachen fokussieren und jetzt alle, also wenn das heißt, wir brauchen mehr Geld für die großen Marken und in Gears of War EA, der hat jetzt schon 400 Millionen mutmaßlich da gekostet. Wie viel wird dann denn in die nächsten Spiele reingesteckt die ganze Zeit? Anstatt versuchen, eine Pipeline aufzubauen, die vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, auch nachhaltiger ist, auch nicht ganz so teuer ist. Aber das geht, glaube ich, nicht. Ja, wollte ich einfach nur mal an der Stelle drüber gesprochen haben, weil ich den Aspekt zumindest im Kontext auch von First-Party und exklusiven Spielen fast nie besprochen sehe. Kommen wir auch dieses Mal wieder zu euren Fragen. Denkt daran, ihr könnt mir gerne eure Fragen einschicken. Überall, wo ihr Kommentare unter diesem Podcast schreiben könnt, auf YouTube, auf Spotify, auf Patreon, whatever. Ihr könnt mir DMs schreiben auf Instagram, auf Blue Sky, auf Discord. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt. Das ist alles gar kein Problem. Und ich werde dann irgendwann in der Zukunft hoffentlich dazu kommen, diese Frage auch zu beantworten. Und wir fangen einfach mal an mit einer Frage von Il. Ich wollte zuerst sagen, wie immer, mit einer Frage von Ilnist. Das liegt daran, dass mir die Person dankenswerterweise einen ganzen Fragekatalog geschickt hat, durch den ich mich jetzt so pro Ausgabe immer ein bisschen durchwühlen kann. Also auch da, falls ihr mehrere Fragen schicken wollt, ist das alles gar kein Problem. Kommen wir also, wie immer, zu einer Frage von Ilnist. Welches Remake oder Remaster hat die Verfügbarkeit des Originals am besten umgesetzt? Ich weiß nicht, die Verfügbarkeit, also weil Verfügbarkeit ist ja in welcher Form du Zugriff darauf hast. Persönlich denke ich vielleicht an Odin Sphere, wo man im Startmenü auswählen kann, welche Version man spielen möchte. Ja, also welches Remake, Remaster hat dann auch noch das Original verfügbar gemacht? Ist das, glaube ich, so die Frage in der Form. Mir fallen da gar nicht so viele Spiele ein. Also es gibt natürlich Titel, bei denen das Remake wirklich so grafisches Remake drüber gelegt ist, über das Original, und du kannst dann dazwischen wechseln. Da zum Beispiel die Adventure von, also die LucasArts-Sachen von Tim Schafer, die er dann nachher nochmal über Double Fine auch remastert und dann rausgebracht hat. Also in dem Fall waren es Full Throttle und Day of the Tentacle und Grim Fandango. Und bei Grim Fandango war es, glaube ich, so ein wirklich klassisches Remaster. Du konntest dann einfach nur auswählen, welches Bildseitenverhältnis du wählen willst. Aber bei Full Throttle und bei Day of the Tentacle kannst du dann wirklich zwischen dem Original der Umsetzung wechseln. Und das gleiche war ja auch letztens noch bei Baphomets Fluch der Fall, wo das ja auch nochmal ein Remake bekommen hat. Das sind, glaube ich, so mit meinen liebsten Varianten, wenn das dann auch das Original natürlich so gut verfügbar ist. Ich glaube, ansonsten ist das leider sehr, sehr selten, dass in irgendeiner Form noch das Original drin enthalten ist. Ich meine, früher hatten wir das mit Nachfolgern, dass da frühere Spiele in dem Spiel enthalten waren. Dass du ja zum Beispiel bei Panzer Dragoon Orta konntest du das originale Panzer Dragoon freischalten, das ja ursprünglich auf dem Sega Saturn erschienen ist. Das hattest du hier und da mal. Aber ansonsten, ich glaube, nur das Medieval Remake, da konntest du die originale PlayStation 1-Fassung freischalten. Das war aber ein 100% Bonus, wo ich mir dann auch denke, okay, wenn ich jetzt das Remake 100% gemacht habe, ich weiß nicht, wie viel Lust ich habe, das Original jetzt nochmal zu spielen. So, dann spiele ich kurz rein, weil ich es freigeschaltet habe. Und dann denke ich mir, ja, ich hatte es jetzt gerade komplett durchexerziert. Das mache ich jetzt nicht nochmal direkt. So, da wäre es auf jeden Fall cool, wenn man die Sachen direkt vom Start auswählen kann. Aber ja, am liebsten wäre mir auf jeden Fall sowas, wo du dann auf das Original auch im Spiel selber Verfügung hast. Oder wenn das als eine separate Version angeboten wird. Also gerade auf dem PC ist es natürlich am angenehmsten. Auf Konsolen, wenn es ältere Systeme sind, dann wirst du da sowieso immer nur eine emulierte Fassung bekommen können, die dann, je nachdem, was die Möglichkeiten sind, ne, wenn da die Entwickler selber dann die Emulation für machen müssen, dann ist da meistens nicht genügend Zeit für. Und dann eher schlecht als recht. Falls ein gewisser Service genutzt werden kann, bei der PS5 hast du ja einen eigenen Emulator für beispielsweise PS1, PS2 und PSP-Spiele. Den kann man dann nutzen und das darüber bekommen. Das wäre eigentlich jetzt zum Beispiel ganz cool, wenn Leute zukünftig mit einem Kauf von Resident Evil 2 Remake auch Resident Evil 2 für die PlayStation 1 bekommen würden. Oder dann eben alle Leute, die das Spiel schon besitzen, dass die sich das dann eben auch runterladen können. So, das ist zwar nicht das, die optimale Version davon, aber das wäre zumindest ganz geil. Oder jetzt eben auch bei Steam, dass wenn du Resident Evil 2 Remake kaufst, dass du dann eben das originale Resident Evil 2 bekommst. So, das wären Sachen, die ich noch ganz cool finden würde. Aber ja, viel mehr Beispiele oder überhaupt noch ein weiteres Beispiel, das fällt mir jetzt spontan leider auch nicht ein. Lord T mit der nächsten Frage. Würdest du sagen, dass AAA-Spiele in der aktuellen Generation weniger interessant oder schlechter sind als vorige Generationen? Das ist, also ich würde sagen, wenn ich alles mit einbeziehe, was wir an AAA-Titeln früher bekommen haben oder was früher auch mal AAA war, dann würde ich sagen, ja, das ist im Großen und Ganzen definitiv uninteressanter geworden. Schlechter ist schwer zu beantworten. Das kommt dann, glaube ich, auch drauf an, was man von den Titeln haben möchte. Aber die Auswahl war natürlich früher einfach wesentlich größer. Also auch da würde ich dann sagen, ja, wir haben bessere Sachen bekommen, einfach weil es gewisse Titel nicht mehr gibt. So, ich kriege kein neues SSX 3. Das war früher ein AAA-Titel, den EA da rausgebracht haben. Das bekomme ich nicht mehr. So, da war die Vielfalt einfach wesentlich größer und das heißt alleine deswegen, weil die Bandbreite an Spielen, die wir jetzt natürlich im Indie-Segment haben, selbst der AA-Markt ist ja wesentlich, wesentlich kleiner geworden als früher, aber der Indie-Markt, das ist ja der Ausgleich dafür, aber wenn man jetzt rein AAA betrachtet, würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Spiele uninteressanter geworden sind allgemein und qualitativ ist es, liegt es eher daran auch, dass so viele Sachen fehlen, wenn ich die mit einbeziehe. Wenn ich jetzt die Titel miteinander vergleiche, so würde ich, das hat dann seine Vor- und Nachteile teilweise aus. Es gibt gewisse Sachen, die ich an den alten GTA-Spielen besser finde, es gibt Sachen, die ich an den neuen GTA-Spielen besser finde, beispielsweise. So, das kommt immer ein bisschen darauf an. Das Schwierigste ist, glaube ich, dass einfach so viele Sachen, die es damals gab, heutzutage nicht mehr gibt und deswegen auch da der Vergleich relativ schwer fällt. Aber ich würde zumindest sagen, die Bandbreite, die Kreativität von den Titeln, das, was sie sein durften, das, was sie sein konnten, das war früher wesentlich, wesentlich höher. Also auch damals gab es natürlich Probleme von dem, was du dich trauen konntest, von dem, was überhaupt umgesetzt werden konnte. Aber es gab zumindest immer noch hier und da diese ganzen Versuche, die heutzutage ja extremst selten sind und wahrscheinlich auch zukünftig, jetzt wo die ganzen Geldhähne abgezogen werden oder abgedreht werden, dass die noch seltener werden. Und die letzte Frage für den heutigen Cast von Timo. Was denkst du über das Thema Immersion in Spielen und für wie wichtig hältst du sie? Sehe das immer mal wieder aufploppen, hauptsächlich wenn sich jemand darüber beschwert, dass XY ihnen die Immersion gebrochen hat, aber ich kann da selten relaten. Ja, da geht es mir auch so. Also ich glaube, da sind eher Sachen, dass wenn mit den Regeln des Spiels gebrochen wird, so wenn das Spiel gewisse Regeln etabliert hat und dann werden diese Regeln gebrochen, dann bin ich da nicht so ein großer Freund von, außer es ist, das Regelwerk wird erweitert und dadurch werden gewisse Konventionen vorher gebrochen oder ich lerne Sachen neu hinzu, sodass gewisse Regeln, die ich dachte, die vorhanden seien, dass die gar nicht, das war nie der Fall. Also ich habe jetzt was Neues dazugelernt und dadurch habe ich rausgefunden, dass die Regeln ganz anders sind. So, aber das ist halt mehr Regelwerk, das ist weniger Immersion. Ansonsten ist mir sowas ehrlich gesagt scheißegal. Also, das ist mehr drauf bezogen, wenn ich das Gefühl habe, oh, die Figur, das fühlt sich jetzt nicht an wie eine Sache, die Figur macht oder machen würde, sondern da merke ich so die Person dahinter, die das geschrieben hat. Und das fühlt sich dann für den Charakter so ein bisschen unnatürlich oder erzwungen oder sowas beispielsweise an. Aber das, finde ich, ist was anderes als diese Immersion und das, was Leute da auch immer beschreiben. Das ist eine Sache, die ich auch, glaube ich, noch nie verspürt habe oder die mir auch in irgendeiner Form relevant wäre. Also das ist mir komplett egal. Also ich kann das dann auf einem artistischen Level zum Beispiel wertschätzen, wenn Rockstar versuchen bei Red Dead Redemption alles so super langsam und naturell zu machen, ne? Dass so jede einzelne Aktion wirklich abgebildet wird und es gibt keine Abkürzungen. Das ist mir nur persönlich scheiß, also wenn es auf einem rein spielerischen Level ist, ist mir das scheißegal. Also wenn ich das haben könnte wie anderen Spielen, wo die Sachen abgekürzt werden, dann würde ich das jedes Mal wählen. Aber ich kann es so als künstlerische Entscheidung wertschätzen, wie konsequent das dann durchgezogen wird bei dem Titel. Aber das ist mir dann wegen Immersion oder so, ist mir das vollkommen egal. Also gerade wenn es um spielerische Elemente geht und dann werden die kritisiert, weil das ist ja, das ist ja, das bricht ja die Immersion. Und das ist mir sowas von scheißegal. So, wenn Sachen in dem Kontext dann auch noch funktionieren, wenn es jemand geschafft hat, dass es als Spielmechanik gut funktioniert und dass es in der Welt funktioniert, dann ist es für mich ein Pluspunkt. Aber dass es funktioniert, ist für mich tausendmal wichtiger, als wie das jetzt in der Spielwelt oder so gemacht wird. Deswegen, also ja, Immersion für mich eigentlich auch ein Wort. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so ernsthaft für mich wichtig benutzt habe in irgendwelchen Videos oder so. Ich weiß es gar nicht. Ne, vielleicht auch einfach nur, um anderen Leuten zu sagen, dass das hier so ein bisschen immersionsbrechend sein kann. Aber nicht, weil es jetzt für mich eine wichtige Information war, basierend auf dem, was ich persönlich eben wertschätze, dass ich das dann rüberbringen wollte. Aber ja, das wäre es gewesen mit den heutigen Fragen für den Cast. Und auch zum Abschluss dieser Ausgabe möchte ich natürlich den ganz besonderen Supportern danken, die mich auf Patreon im höchsten Tier mit 10 Euro oder mehr unterstützen. Und zwar Pi, Abracadabra, Antwaka, Arakorvex, Bildschirmzeit, Boris Bückling, Christian Collissi, Crossi, damit bin ich komplett fein mit, Daniel Fusiak, Darth Weil, David, in Klammern Mr. Cloud, Delirium, der Pfiffige, Donathan Styles, aka Don Stylo, Edrigan, Farbenzwerg, Fellyboy, Femto, Florian, Gustian, Jan Steiger, JDFG, Jigglybuff, Juliana XD, Julinus, Kavuras, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Lord Zwiebel, Lotta Morningstar, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Navota, Niklas Delagu, Nico Nicole, Okarun, Poltergeist 47, Revan Böse, Robert Burndown, Rocco Extreme, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Sealand Outsider, Sins, Soulspeed 68, Storm, Silvertas, The Boiling Fowl, The Caprius, Timebomb Man, Vatanya, Wilko, Yilmaz Dersim und Zekiu. Vielen, vielen Dank, Leute, auch für diese Ausgabe. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich jetzt eure Feed so ein bisschen vollklatsche, aber dafür habt ihr dann jetzt auch den kompletten Arbeitstag oder so, könnt ihr euch dann die ganzen Podcasts irgendwie am Stück durchhören oder für jetzt die anstehende Hausarbeit bei dem großartigen, verfickten Wetter an der Stelle. Naja, macht's gut, wir hören uns dann bald wieder in einem weiteren Podcast. Schon recht bald.